Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Die Community der Kack- und Sachgeschichten ist so aktiv und produziert so viel geile Hörermails, dass es ein extra Format verdient hat. Das ist euer Format, liebe Leute. Die Shitmenge. Ja. Ich begrüße mit mir hier im Kack- und Sachstudio in Hamburg-Barmbek Süd Tobi.
Hallo.
Außerdem auch wieder dabei Richard.
Hallo.
Mein Name ist Fred. Und wir haben eine heftige Woche hinter uns, Interstellar-Themenwoche. Da haben wir auch noch eine schöne Hörermail gleich. Ein paar Interstellar-Feedbacks haben wir auch im Premium-Kanal schon vorgelesen in der Interstellar-Nachgespült-Folge. Wie geht's euch? Habt ihr das gut überlebt?
Das war viel Sci-Fi in den letzten Wochen.
Das stimmt, Alter.
Sehr viel Physik auch, die ich nicht verstanden habe. Das war toll.
Man war danach so ein bisschen leer. Ja. So richtig einfach leer.
Ja. Ich war auch dann Schädel sich anfühlt wie Gargantua.
Ich war dann noch nach den 2 Tagen Gesellschafterversammlung hatten wir auch dann gesagt, wir machen die 2 Tage auch frei. Und das war schön. Das war so ruhig und so friedlich und ja, wir haben an dem Wochenende, ich habe sehr viel Stumpfsinn geredet, aber auch gehört. Sehr viel gehört.
Wird eine spannende Shitmenge heute mit emotionalen Stories. Spannende Story über Mobbing. Habe auch ein interessantes Add-on zu 3D-Filmen. Außerdem noch eine krasse Story zu einer Hooligan-Geschichte. Außerdem sprechen wir über Würste, die zu Honig werden.
Und ja, das macht mein Verdauungsprozess auch.
Ja, und ich möchte tatsächlich mit einer, wie angekündigt, mit einer Mail starten. Zur Interstellar-Folge. Übrigens, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wenn ihr uns Hörerfeedback geben wollt, dann tut das über das Kontaktformular auf kackundsach.de oder gerne auch auf unserer Steady-Seite, wo man unseren Premium-Kanal hören und abonnieren kann. Das sind so die beiden Kanäle, wo euer Hörerfeedback am sichersten gehört wird von uns. Ja. David schreibt zur Interstellar-Folge: Hallo liebe Kackis. Ich bin zwar keiner eurer geliebten Steady-Hörer, aber ich höre mir die Kack- und Sachgeschichten über den RSS-Feed in meinem Podcatcher an. Ich bin vielleicht 20 Folgen dabei und freue mich normalerweise auf die Folgen, immer schön lange ein Thema besprechen, bisschen abnerden und ein paar Funfacts kommen dabei rum. Macht eigentlich Spaß, halbwegs strukturiert einen Film zu besprechen, manchmal auch positiv chaotisch durch das Thema zu schlittern. Nun kam die Interstellar-Folge. Mann, hab ich mich drauf gefreut. Diese Folge habe ich nun leider abgebrochen. Viel zu viele Beteiligte, pures Chaos. Teilweise wird einfach Gülle gelabert. Keine Ahnung, warum ihr keine Kommentarfunktion auf die Episode auf eurer Website habt. Aber okay, dann nutze ich eben das Kontaktformular für konstruktive Kritik. Erstens in der Folge viel zu viele Teilnehmer. Zweitens die Struktur, die der Moderator aufrechterhalten will, geht völlig verloren. Drittens, dieses Angesoffene ist in dieser Folge leider negativ aufgefallen. Ich raff eh nicht, warum ihr dieses Saufen so forciert. Ich sehe da keinen Mehrwert drin. Trinkt doch einfach so, wie ihr es angemessen findet. Aber warum darüber labern und sich absichtlich abschießen?
Das machen wir ja.
Egal, scheint euer Ding zu sein. Mir gibt es nichts, außer dass am Ende von Episoden man merkt, wie sich keiner mehr konzentrieren kann. Viertens, wenn ihr merkt, ihr kommt an eure fachlichen Grenzen, dann hakt das Thema doch ab. Stattdessen wird sich pseudo gestritten und sich ins Wort gefallen mit Halbwissen. Vielleicht ein Beispiel: Event-Horizont wird erklärt als Point of No Return und schwupps grätscht wer rein mit seinem Halbwissen der Hawking-Strahlung. Dabei ist die für das Verständnis doch Wurst. Es verwirrt nur. Egal, ich wollte euch nur Feedback geben, unterm Strich vielleicht einfach zu viele Teilnehmer und dann kam eins zum anderen, dennoch schade um das Thema. Interstellar hätte man echt was Gutes draus machen können, so hat es mich nur Nerven gekostet und ich habe abgeschaltet. Ich mag euch trotzdem, Grüße, David.
Erstmal ein Riesenlob an Frederik Hilke, er steigt positiv in diese Folge für uns hier ein.
Man muss dazu sagen, uns war das vorher schon klar. Wir haben auch, als wir die Folge am nächsten Morgen Revue
haben passieren lassen.
Ja, haben wir festgestellt, so rückblickend für so eine, wir machen ja im Prinzip eine kleine für uns Party-Folge, war Interstellar vielleicht nicht das geilste Thema, weil das so viel
ja.
So viel war einfach, also dieser Film bietet einfach so viel, dass das für so eine Eventfolge, sag ich mal, vielleicht nicht das geilste war. Auf der anderen Seite, Spaß hatten wir.
Ich sehe das anders. Ich sehe das anders, nämlich in dieser Konstellation dann, ich weiß, dich lieber Zuschauer, wie hieß er nochmal?
David.
Dich, lieber David, hat das dann dahingehend gestört, weil es dann nicht fachlich genug war. Aber wir können uns bei so einem Thema rein fachlich gesehen auch nur in die Nesseln setzen. So sieht's nun mal aus. Aber
das war nicht Davids Hauptproblem, das war ja nur der vierte Punkt.
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, also schön, dass du dir halt trotzdem irgendwie die Folge reingezogen hast und dich dann dazu gesehen hast, uns dann Feedback dazu zu senden. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, du bist erst 20 Folgen drin. Das ist auch irgendwo so ein Entstehungsprozess. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich find's dann schön, dass wir auch einfach Spaß dabei hatten, weil, wie gesagt, einfach nur, es ist immer ein Unterschied, ob du halt irgendwie unterhältst, ob du selber Spaß hast auch dabei oder ob du halt was rein fachlich machst. Hätten wir es nur rein fachlich gemacht, dann hätten wir uns Harald Lesch einladen müssen. Der ist leider, wie wir auch selber immer in Gesprächen festgestellt haben, irgendwie so ein bisschen unerreichbar.
Ja, das aber.
Und dann,
ja,
dann wäre es vielleicht auch nicht so geworden, wie es geworden ist. Aber dass es dir nicht gefallen hat, ist vollkommen gerechtfertigt. Das ist halt
subjektiv. Das war ja gar nicht die Kritik vom David, dass wir da nur falche Sachen erzählt hätten. Ganz im Gegenteil.
Doch, er findet halt gefährliches Halbwissen, dass dann halt reingegrätscht wurde mit Sachen, die damit gar nichts zu tun haben.
Also der vierte Punkt von David, der ist schon sehr konkret. Nämlich an Stellen, wo das Wissen endet. Ich bin auch immer ein Fan davon, dass man an manchen Stellen auch mal allgemein im Leben zugeben muss, dass das Wissen endet.
Ja.
Aber wir, und da nehme ich mich auch nicht raus, haben die Angewohnheit, dass man dann trotzdem, obwohl man keine Ahnung darüber hat, noch so weiter diskutiert.
Ja,
also ich möchte zu der Mail von David, vielen Dank erstmal fürs
Schreiben.
Ja, Dankeschön. Ist jetzt eigentlich ein bisschen blöd, mit was Negativem einzusteigen, aber es passt halt gerade so gut zu dem Thema, das allen Hörern auf der Fresse brennt, nämlich Interstellar. David hat vier Kritikpunkte da angesprochen und zu denen sage ich Folgendes. Ja, stimmt, hast du recht, richtig.
Ja. Ja, ja.
Also das stimmt. Was die Hörer ja vielleicht mittlerweile verstanden haben, aber da muss man auch dran denken, dieser Podcast hier ist und bleibt ein Experiment, das ich seit fast 6 Jahren mit der Menschheit durchführe. Ja.
Also, just a prank, Bros. Insist.
Ey, das war uns wie Richard gesagt hat, das war uns von vornherein klar, dass die Folge zumindest zu einem späteren Alk-Zeitpunkt pures Chaos wird. Die Folge wurde auch schon sehr kontrovers jetzt besprochen in unseren Kanälen, in der Facebook-Fangruppe, bei Discord, bei Steady und so weiter. Viele Hörer haben zum Glück gesagt, dass sie die Folge super geil fanden und dieses beschissene Saufchaos unterhaltsam finden. Es haben auch einige Kritik angesprochen, die absolut berechtigt ist.
Mhm.
Bei uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir haben ja im Premium-Kanal auch die Interstellar-Nachgespült-Folge noch nachgeliefert, wo wir dann eine kleine Wiedergutmachung geleistet haben.
Ich meine, ich fand das auch total interessant, weil im Gespräch mit Fab und Andi zum Beispiel halt auch, weil, seht's mal so, es ist auch relativ selten, dass wir zu sechst halt wirklich, ja. Also wir haben ja Fab und Andi auch schon mal gesehen und getroffen. Und auch
ach so, mehrfach, nee, aber ich meine, dass wir eine Folge aufnehmen.
Genau, mehrfach auch mit denen ja auch schon was getrunken. So, die sind ja für Tobi und mich jetzt keine Fremden. Mhm. Aber es ist natürlich das erste Mal gewesen, dass wir eine Folge mit denen aufgenommen haben. Und was ich zum Beispiel halt aus so einem Gespräch mit Andi draußen so bei einer Zigarette, was er mir so erzählt hat, das fand ich ganz interessant, weil er halt auch meinte, man muss jetzt auch sehen, in der Konstellation, ihr bereitet halt euch auf ein paar Dinge halt auch vor. Fab und ich, also in dem Fall dann Andi, bereiten uns auf nichts vor, weil wenn wir uns vorbereiten würden, würde das Ganze noch schlimmer werden, weil wir dann so detailliert werden, dass es halt langweilig wird. Und das fand ich ganz interessant von ihm halt, dass er auch sagt, ich will nicht sagen Expertise, aber das Wissen dahinter ist schon irgendwie da. Wir entscheiden uns aber bewusst dafür, uns nicht vorzubereiten, damit ein Gesprächsflow entsteht und dass wir keine Vorlesung halten halt.
Ja. Also die Hörer wissen ja, die Hörer begleiten ja jetzt seit über 5 Jahren unseren Werdegang und auch meinen Leidensweg als Moderator.
Das hast du schön formuliert.
Also, die Leiden des jungen Helkes.
Die Hörer begleiten seit über 5 Jahren meinen Leidensweg. So, jetzt habe ich 2 wunderbare Mitpodcaster, Tobi und Richard, die sehr schnell denken und sprechen. Und zu dritt hier ist die Dynamik bei uns dreien ja schon teilweise krass und nicht für alle was. Ich habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, so im Umfeld, die sagen, ey, ich habe mir euren Podcast mal reingezogen und das ausprobiert, aber ich habe es nicht lang durchgehalten, weil es einfach zu viel Input ist, der da auf mich reinballert.
Ja, das habe ich auch schon sehr oft gehört.
Und ja,
das. Ich habe da mal besoffen einen bösen Comeback bei jemandem gebracht, auch doch, ich glaube, von einem Hörer bei Live-Ding, der dann auch irgendwie meinte, ihr erklärt mir das zu schnell. Ja, und ich verstehe es dann nicht gleich, wo ich da auch mal, tja, kannst du erklären, ich kann es nicht für dich verstehen.
Das war echt gemein. Ja, Mann. Und worauf wollte ich hinaus, als mich Richard unterbrach? Seit über 5 Jahren währende Geschichte. Ja, das ist. Wir sind halt kein Mainstream-Medium. Ich meine, die Hörer, die uns lieben, feiern ja uns auch dafür, dass wir so ein bisschen edgy und auch ein bisschen assi sind bei all dem geilen Wissen und dem coolen Scheiß. Kack- und Sachgeschichten ist immer so 50% professionell und 50% stürzt einer besoffen in Güllefass. Das ist halt immer, es ist das Ringen mit dem Chaos. Und ja, genau, worauf ich hinaus wollte, wir zu dritt sind ja schon heavy. Und ich habe immer Angst als Moderator, wenn Gäste auch dazukommen. Weil das dann so viele sind. Und ich wusste schon von vornherein, boah, 6 Leute, das wird schlimm. In einem anderen Universum hätte ich gesagt, nö, machen wir nicht. Mhm. Wir machen keine Folge zu 6. Ich hatte tatsächlich auch kurz mit dem Gedanken gespielt, einmal Interstellar mit euch aufzunehmen und einmal Interstellar mit dem Team Kirschwässerle, also als Double Feature. Mhm. Aber wir haben es jetzt, es musste so kommen, die Leute wollten es, die Leute warten seit Jahren auf dieses Crossover. Wir ich waren es auch. Den Leuten schuldig, euch dieses Güllefass zu präsentieren.
Also man muss jetzt zu dem Thema auch noch, finde ich persönlich, ergänzen, so nach, also David, nach 20, wie gesagt, deine Kritik ist vollkommen berechtigt und richtig.
Ja, total.
Allerdings so, weißt du, wenn man sieht das so in den Diskussionen auf den anderen Kanälen, wer schon sehr lange dabei ist als Hörer und wer noch nicht lange dabei ist als Hörer. Und je länger die Leute dabei sind, desto mehr feiern die Folge. Vor allem deswegen, weil wir dann mal zu 6 waren. So, und wenn man uns noch nicht so lange kennt oder noch nicht so lange dabei ist, dann fehlt dieser Event-Charakter dieser Folge. Und dann ist es ein zu schweres Thema für zu viel Blödsinn.
Das stimmt.
So, weißt du, was ich meine?
Das stimmt. Ja. Ich habe ja auch am Anfang der Folge gesagt, ey, wenn das eure erste Folge ist, dann nehmt eine andere.
Ja, stimmt. Ja. Oh, stimmt, ja.
Das habe ich schon sehr bewusst gesagt. Ja, ja.
Wenn das eure erste Folge ist, dann nehmt eine andere, ja. Wir sind das war das Elden Ring unter unseren Folgen.
Nee, das ist Herr der Ringe, Alter.
Ja. Ja. Ich habe eine nette Zuschrift zu einem etwas älteren Thema noch bekommen. Und zwar erinnert ihr euch noch an unsere Ein Schweinchen namens Babe-Folge. Lange ist es her, ne?
Mit Freude und Wohlwollen.
Ja, einer meiner absoluten
Was hat Hitlers Mein Kampf mit Bauer Hoggins gemeinsam? So. Franz schreibt uns, hallo ihr Stuhlisten, mein Name ist Franz und ich bin ein südösterreichischer Schluchtenschweißer. Das hat er so geschrieben. Ich wollte euch mal eine Special Snowflake sein und euch interessante Sidefacts aufzeigen. Da ist mir zum Abschnitt bei Ein Schweinchen namens Adolf, wo Fred über sozialdarwinistische und deterministische Ideen redet, was aufgefallen. Im Diskurs fiel der cheesige Facebook-Spruch, es ist ziemlich schwierig, Honig zu sein, wenn man eine Bratwurst ist. Und es ist tatsächlich nicht unmöglich. Okay. Es gibt nämlich eine Gattung der Oberfamilie der Bienen namens Trigona bzw. stachellosen Bienen, zu welchen auch die sogenannten Aasbienen gehören. Mhm. Aasbienen ernähren sich ausschließlich von verrottendem Fleisch und produzieren aus den Proteinen eine honigartige Substanz. Googeln die mal, sehen Aasbienen aus wie korrumpierte Honigbienen? Aufgrund der Existenz dieser Viecher schlussfolgere ich als Laie, dass es tatsächlich möglich ist, als Wurst zu Honig zu werden.
Oder zumindest einer honigartigen Flüssigkeit, so wie er es gesagt hat.
Ja, zumindest ein Teil, ne? Also Honig ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, das war nämlich letztens noch irgendwo in der Diskussion, dass Honig keine Bienenscheiße ist. Also das ist ja schon was anderes. Aber ja, das
Bienenkotze, glaube ich, ne?
Naja, auch nicht wirklich. Also die produzieren das ja extra dafür. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich übergeben müssen und geil, davon können sie meine Kids ernähren. Sondern, also wird ja extra dafür produziert. Aber das kommt aus dem Mund, ja. Also glaube ich zumindest. Aus der Gegend des Mundes, sagen wir es so.
Okay.
Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
Ja, ja.
Die haben die Drüsen vielleicht auch draußen, das weiß ich jetzt nicht. Aber die, deswegen, aber ja, Teile davon, wenn du so eine Wurst verrotten lässt und die fressen das und Teile davon werden dann in Honig umgewandelt, ist dieser Satz tatsächlich in Teilen falsch.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass das Rausholen von Blüten, Nektar und Gedöns, dass diese Art Honig wohl für den Bauern, für die Königin ist und dass dieses andere honigartige Sekret, was aus Fleisch gewonnen wird, für die jungen Tiere, also für die Larven dann irgendwie ist, aber
keine Ahnung, Alter.
Ich habe da auch absolut zu wenig an. Ich bin da zu sehr Drohne
im System. Wir müssen mal wir brauchen mal einen Imker oder eine Imkerin und machen eine Folge über B-Movie.
Aber ja, das finde ich interessant. Die Bratwurst kann zu Honig werden, auch wenn sie dafür den Umweg durch das Arschloch einer Aasbiene nehmen muss.
Ja, eben, glaube ich, nicht durch den Arsch. Ich glaube durch den Mund.
Ach so, ja, stimmt.
Die glaube ich alles. Das habe ich ja letztens gelesen, aber ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Quatsch,
natürlich, klar. Honig kommt ja nicht aus dem Urshole.
Nee, eben,
gibt Mundstuhl eine ganz neue Bedeutung.
Du musst von der Biene erbrochen werden und dann kannst du zu Honig werden.
Ja.
Ja, lassen wir es einfach so stehen.
Belassen wir es dabei,
Belassen wir es dabei.
Alles klar. Das war ein geiler Fakt.
Du musst von einer Biene erbrochen werden, um Honig zu werden.
Überbrochen.
Das kannst du jedem sagen, der schon mal einen richtig ordentlichen Korb auf den Kiez gekriegt hat.
Geil. Ja, unsere Folge zu den Kinotrends aus der Hölle beschäftigt die Leute auch immer noch. Da haben wir ja auch über 3D-Filme kurz gesprochen und auch so ein bisschen gelästert und auch aus unserer Perspektive erklärt, warum 3D-Filme nicht so geil und eigentlich für Kinder sind. Evelyn hat da einen super interessanten, ein super interessantes Add-on für uns. Evelyn schreibt: Hallo, ihr Kakonauten. Erstmal ein dickes, fettes Bienchen, passend, für eure Das Code-Folge. Der Film wurde mir in meiner Jugend immer mal wieder im TV angepriesen und ich habe so schnell es ging weggezappt. Entsprechend war meine Motivation für diese Folge eher mau. Nun hängt mir jeden Abend circa 45 Minuten mein Baby an der Brust, um einzuschlafen, und ich hatte quasi keine bessere Alternative als diese Folge. Und was soll ich sagen, noch nie habe ich mich so sehr darauf gefreut, meinen Sohn ins Bett zu bringen und endlich die Folge weiterzuhören. Es ging sogar so weit, dass ich am späteren Abend, als ich dann im Bett war, weitergehört habe und aus purer Vernunft um 22:45 den Podcast ausgemacht habe, damit ich wenigstens noch etwas Schlaf in der Nacht bekomme. Wirklich eine grandiose Folge.
Wow, Dankeschön. Dank.
Ja, danke, Evelyn. Cool. Jetzt Klugschiss zu eurer Kinotrends aus der Hölle-Folge. Ich komme ursprünglich auch aus dem Film-Mediengeschäft, ja, auch mit Weida. Und habe meine Bachelorarbeit über 3D-Filme in Klammer konvertiert versus nativ geschrieben.
Mhm. Ah, oh, okay.
Also kurze Erklärung.
In 3D gedreht, in 3D gerendert.
Genau, also native 3D-Filme, die wurden in 3D gedreht und konvertiert.
Und konzeptioniert und
konvertiert, ein alter Film wird jetzt plötzlich in 3D gemacht.
Genau.
So wie Jurassic Park 1 zum Beispiel.
Mhm. Ja. Genau.
Sie schreibt: Wenn ein Kinofilm in 2D und in 3D rauskommt, dann kannst du dir den 3D-Film schenken.
Ja.
Denn es gibt gestaltungstechnisch einige Unterschiede zwischen 2 und 3D, die das Kinoerlebnis für die jeweils andere Version zerstören. Kurz gesagt, 3D ist die Imitation des natürlichen Sehens. Mhm. In der Realität bleibt das Bild ewig stehen und ändert sich nicht pausenlos. Schnittfrequenz. Effektiv. Sie schreibt in Klammer: Sakkadenbewegungen mal außen vor gelassen. Was sind Sakkadenbewegungen?
Sarkadisches Sehen ist die Tatsache, dass du nur, also dein Blickfeld hat so roundabout 3% Sehschärfe. Mhm. Weswegen dein Auge sich permanent bewegt, um Sachen abzuscannen, damit du insgesamt ein scharfes Bild hast.
Okay. Genau. Also abgesehen davon ist natürliches Sehen ja so, dass du die ganze Zeit in eine Richtung guckst und keine Michael Bay-artigen Schnitte drin hast.
Genau.
Ja.
Eher Till Schweiger-mäßig.
Ja.
Lars von Trier.
Ja, also sie schreibt: In der Realität bleibt das Bild ewig stehen und ändert sich nicht pausenlos. Ist das gesamte Bild scharf und zoomen können unsere Augen auch noch nicht. Wenn wir uns schnell drehen, wird das Bild verschwommen und uns wird schlecht. In Klammer Kameraschwenks. Ja. Jetzt stellt euch mal einen 2D-Film vor mit langsamen Schnitten, vielen Totalen, alles scharf, keine Unschärfebereiche, um deine Aufmerksamkeit zu leiten, und kaum Bewegung im Bild. langweilig, oder?
Problem. Oder Herr der Ringe, die Gefährten.
Oh, Ozark, die Serie. Gott, auch wenn das die beste Story der Welt sein soll, ich kann Ozark nicht gucken, genau wie deswegen und weil ich das Color Grading hasse.
Also, sorry für das kurze Reingegrätsche, aber es gibt eine Menge Filme, wo das so gemacht ist. Aber gerade dieser Punkt mit alles ist scharf und es gibt keine richtige Blickführung, das ist halt für den Arsch. Mhm. Ja. Aber auch das gibt's, aber die sind selten gut.
Ja, das ist aber auch ein Unterschied zu diesen modernen Linsen, die jetzt gerade auch immer sehr gerne für Serien und jetzt auch im neuen Batman-Film zum Beispiel genommen werden, diese Flaschenlinsen, wo du halt wirklich einen Fokuspunkt in der Mitte hast und alles drumherum wird plötzlich unscharf. Das finde ich auch sehr irritierend manchmal. Das sind neue, das sind das andere
ist too much,
ja. Das ist mir noch nie andere aufgefallen. Tilt und Schiffen. Das sind Flaschenlinsen, muss man gucken. Ja. Da haben sich die ersten haben sich damals beschwert, bei Netflix gibt's ja die neue Sabrina-Serie. Mhm. Die haben die benutzt und Leute haben sich beschwert, weil denen schlecht wird oder weil sie nicht richtig fokussieren können mehr. Und der neue Batman-Film hat das auch. Wenn jemand spricht, so am Pult oder so, die Person ist in der Mitte, die ist scharf. Alles, was so 20 Zentimeter um diese Person herum ist, wird kreisrund unscharf. Als würdest du durch einen Flaschenboden von einem Glasfilm.
Ja, oder als würdest du es auf dem Smartphone mit der Fotobearbeitung mit diesem Tilt-Shift-Effekt übertreiben.
Genau, ja. Das sieht man in letzter Zeit tatsächlich häufiger.
Ja.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Ist ein neues Stilelement. Horror und Sci-Fi-Filme, Horror und Kriminalfilme machen das in letzter Zeit sehr, sehr häufig und das wird nervig.
Ob das ganz, jetzt mal eine wilde Theorie, aber finde ich jetzt erstmal nicht unschlüssig. Meint ihr, das liegt daran, dass viele Konsumenten mittlerweile Filme am Handy gucken und da Unschärfe, also krassere Unschärfe, leichter zu erkennen ist?
Keine Ahnung.
Also die kann Blickführung sein. Ist so leichter auf kleinen Devices als im Kino.
Ich könnte es mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Weiterentwicklung von Makro ist, weil, wie gesagt, gerade der neue Batman-Film halt auch, da sind so kleine Objekte drin und schnell geschnitten, die dann halt aber erkennbar in der Unschärfe. Da gibt's ja ganze Filmszenen, die komplett, also nicht Filmszenen, aber Szenen, die komplett in der Unschärfe halt sind. Die sind auch mit diesen Linsen halt gemacht.
Ja, aber das meine ich, ne? Weil am Handy, wenn du in der Bahn sitzt oder im Bett liegst und das aus einer relativ, also Armlänge Entfernung am Handy guckst, brauchst du natürlich eine stärkere Blickführung durch Unschärfe als wenn du es auf einer großen Leinwand oder auf einem großen Fernseher hast.
Du meinst, das heißt,
du machst mehr Unschärfe, damit es am Handy sichtbar ist.
Auch nicht schlecht. Du meinst, das
könnte ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ist gar nicht mal so unblöd, dass du halt Szenen nehmen kannst, um vielleicht auch Social Media Marketing damit zu betreiben in 9:16
dann. Weil die Filme halt einfach viel am Handy geguckt werden.
Ich glaube, ihr interpretiert da gerade arg viel rein. Vielleicht wollten sie auch was ausprobieren, aber diese krassen Schärfeunterschiede, dass du was im Vordergrund hast, das sehr scharf, knackig ist und der Hintergrund verschwimmt leicht und ist unscharf, diese krassen Schärfeunterschiede, behaupte ich jetzt mal, sind ja schon seit einer ganzen Weile sehr sexy. Nicht nur auf Handys.
Nee, die
so,
gibt
das ist
ewig.
Also für viele Leute ist das im Prinzip fast schon so eine Art Qualitätsmerkmal für hochwertige Bilder, obwohl das ja eigentlich Quatsch ist, weil es ist eine Entscheidung vom Fotografen oder vom Filmer, das so zu machen. Es gibt auch super hochwertige Bilder, wo alles komplett scharf ist.
Eine Blendenfrage halt einfach. Ja. Das ist reine Physik einfach nur, aber ja.
Das ist ja nur die Technik.
Also, aber
die Gestaltung ist natürlich, das benutzt du zur Blickführung oder weil du pausen willst.
Das ist nur meine These, aber ich behaupte, beim Konsumenten ist tatsächlich so ein bisschen im Kopf drin, scharfer Vordergrund, unscharfer Hintergrund ist gleich hochwertig.
Auch dieses, guckt euch mal Euphoria an, wer es kann. Ich sag's bewusst, wer es kann, weil die Serie ist auf Sky. Euphoria auch, was das angeht, so dass Leute von so einem richtig krassen, also das ist wirklich mit einer offenen Blende gedreht und dann, dass Leute wirklich richtig lange auf die Kamera zulaufen, um dann wirklich extrem nah, extrem detailliert in der Schärfe dann endlich zu stehen. Ja, das sind neue, das sind Stilmittel. Das ist halt, weißt du, unsere Generation, als wir studiert haben, war Lensflares, so, weißt du, auf Inlineskates, so langsam um jemanden rumfahren und die Sonne glitzert gerade so in die Kamera irgendwie. Das war unsere Generation. Die neue ist jetzt Makroshots.
Ja. Ja, Evelyn schreibt weiter: Problem, also sie schreibt ja darüber, dass 2D- und 3D-Filme in einen Topf geworfen werden. Problem sind die Dollarzeichen in den Augen der Filmstudios. Man will ja auch das Geld derjenigen, die kein 3D gucken möchten. Also wird meistens gestaltungstechnisch ein 2D-Film gemacht, der im besten Fall nativ mit zwei Kameras aufgenommen wird. Diese Langweiligkeit in Anführungszeichen braucht man aber im 3D-Film, um zum einen keine Kopfschmerzen zu bekommen und zum anderen den Raum tatsächlich wirken zu lassen. Denn gute 3D-Filme haben einen tatsächlich noch eine Tiefendramaturgie. Es war also logisch, dass der 3D-Hype auf diese Weise wieder abflauen musste.
Ja.
Super interessant. Ey, super interessante Mail, Evelyn. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt jemals einen Film gesehen habe, wo ich das Gefühl habe, dass der wirklich nativ für 3D gemacht wurde.
Avatar.
Ja, aber bei Avatar hast du ja auch eine sehr hohe Schnittfrequenz.
Ja, also, aber der ist, aber wirklich für 3D gemacht. Und,
ja.
Also der nutzt zum Beispiel eben diese zusätzliche Raumgestaltung innerhalb des Bildes, die nutzt der sehr gut.
Ja.
Also du hast eigentlich wahnsinnig viele, wahnsinnig lange Einstellungen. Mhm. In den Actionsequenzen natürlich geht da die Schnittfrequenz hoch, so funktionieren Actionszenen nun mal. Aber da sind die Bilder dann auch nicht mehr so gebaut, dass da im Hintergrund noch wirklich was passiert. Also diese zusätzliche Ebene, die du durch 3D kriegst, in manchen Filmen, Hugo Cabret zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, da wird das sehr schön bespielt. Aber in den meisten geht nur maximal mal ein Pfeil Richtung Publikum und alle sitzen da, oh.
Ja, aber
so,
Avatar gibt es ja auch. Das ist für mich halt auch
zusätzliche Ebene.
Avatar gibt es ja auch als 2D.
Ja, den gibt es auch als 2D. Ja,
aber der ist 3D aber, konzipiert.
Genau, der ist wirklich 3D konzipiert und gemacht. Genau wie, deswegen sage ich ja, 3 Filme in 3D empfehle ich. Avatar, Tron 2, ne, Tron Legacy und Dread. Und Dread gerade mit seinen langsam, weil um diese Wirkung dieser Droge halt auch zu zeigen, was nimmt das Slow, wenn dann wirklich du richtig geile Slow-Motion-Aufnahmen kriegst in 3D mit diesem Glitzer und so, das ist schon geil. Ja. Für den Rest des Films relativ irrelevant, aber für diesen Effekt, allein für diesen Effekt hat sich das im Kino wirklich gelohnt, muss ich sagen, weil da ist es wirklich punktiert eingesetzt. Genau wie bei Tron. Da setzt du die Brille erst auf, erst wenn er in der computergenerierten Welt ist und dann ändert sich auch das Pacing von dem Film. Das macht den nicht besser, aber der 3D-Effekt kommt geiler raus.
Also technisch ist der Film wirklich cool. Also es gibt solche Filme, aber die sind halt wirklich in der Unterzahl aus, wie sie wie ich finde, sie sehr valide Gründe für genannt hat. Mhm. Ja, wenn du halt ein Film, der komplett 3D perfekt funktionieren soll, kannst du nicht in 2D vermarkten, gucken sich weniger Leute an, ist scheiße.
Ich find's geil,
das. Und das, also deswegen sind die meisten halt einfach für den Arsch. Und zwar die allermeisten.
Ich mag deine Aussage, Evelyn war's, ne? Mhm. Ich mag deine Aussage sehr, dass du sagst, 3D-Filme haben doch eine Tiefendramaturgie.
Naja, das stimmt.
Ja, klar, ich finde es so großartig.
Schöner Ausdruck.
Weil Tiefendramaturgie bei einem stinknormal konzipierten 2D-Film bedeutet, dass im Prinzip so viel, pass auf, Batman redet mit Catwoman, was passiert denn eigentlich im Hintergrund?
Ey, bei einem guten Film passiert da was Geiles im Hintergrund.
Ja, definitiv. Ja.
Carsten schreibt uns zu der Hooligans-Folge. Carsten schreibt, ich habe gerade die Folge zu Hooligans gehört und möchte euch als erstes danken, dass ihr Hooligans und Ultras differenziert. Ich glaube, die meisten Fans und Ultras haben keinen Bock auf diese Idioten. Anders kann man die nicht nennen. Ich selbst bin Fan eines kleinen Zweitligisten im Osten und würde mich als Zwischending aus Ultra- und Normalo-Fan bezeichnen. Dadurch habe ich schon einige der von euch beschriebenen Probleme hautnah erlebt. Hier ein kleiner Auszug, falls es euch interessiert. Bei einem Spiel in Magdeburg war ich mit einem Freund als neutraler Beobachter. Wir hatten einfach Bock auf Fußball. Da das Spiel entschieden schien, gingen wir eine Minute vor Abpfiff. Außerhalb des Stadions lauerten uns zwei Typen auf. Nach kurzem Dialog verlangten sie, unsere Portemonnaies abzugeben und die Taschen zu leeren, oder wir würden es bereuen. Als wir dies getan haben, wurde mein Kumpel zweimal ins Gesicht geschlagen, unser Perso und Geld entwendet und der Rest des Portemonnaies in der Gegend verteilt. Währenddessen liefen mehrere Fans einfach an uns vorbei. Wir vermuten, dass der Perso von ihnen behalten wurde, damit man sich nicht traut, Anzeige zu erstatten. Erst dieses Jahr kam es in Hannover zu einem ähnlichen Vorfall. Ich und ein Kumpel waren zum Auswärtsspiel in Hannover. Wir wollten uns vor dem Spiel noch mit Bekannten treffen, deshalb warteten wir in der Nähe des Hauptbahnhofs. Als Fanbekleidung hatten wir lediglich einen Fischerhut in den Vereinsfarben auf. Kurze Zeit später kamen drei komplett schwarz bekleidete Männer und umstellten uns. Uns wurde angeboten, den Fischerhut abzugeben. Dem kamen wir nach und konnten zum Glück unversehrt gehen. Trotzdem zeigt das, wie sicher sich Hooligans fühlen, wenn sie mitten in der Innenstadt am helllichten Tag Leute erpressen und gewaltbereit sind. Von solchen Geschichten könnte ich noch einige erzählen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten, meiner irrationalen Sucht nach Fußball nachzugehen. In einer Sache muss ich Fred aber ein wenig Kontra geben. Ich selbst arbeite im öffentlichen Dienst und kenne einige Kollegen, die man ebenfalls als Ultra bezeichnen kann. Man kann also sagen, dass Fußball sich durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Ich danke euch für all die unterhaltsamen Stunden. Ich beende meine Nachricht mit einer in meinem Freundeskreis anerkannten Floskel. Woran erkennt man gutes Essen? Dass man am nächsten Tag auf dem Klo auch noch was davon hat. Alles Gute.
Sehr poetisch. Goethe wäre stolz. Ja,
Carsten.
Na, das sind halt diese maximal fiesen Geschichten, die da halt tagtäglich, bei jedem Spiel tagtäglich halt immer wieder passieren. Na, also wir haben ja in der Folge halt über so krasse Beispiele gesprochen, die völlig ausgeartet sind, aber so im Kleinen habe ich das bei mir im Freundeskreis auch schon einige Male mitgekriegt, dass die bei irgendwelchen Spielen ein paar auf die Fresse gekriegt haben, weil sie falsch Trikot tragen. So, ne? Und solche Idioten kann und will ich auch einfach nicht verstehen, die sowas machen.
Ja, abgefahrene Geschichten. Es tut mir leid, dass du gleich zweimal so einen Scheiß erlebt hast. Beziehungsweise die erste Geschichte war ja noch deutlich krasser. Das war ja ein Raubüberfall.
Ja.
Es war ein Raubüberfall vorm Stadion.
Was übrigens so. Ich bin auch Opfer eines Raubüberfalls geworden vor anderthalb Jahren.
Und, echt? Auf dem Kiez in Hamburg, ne?
Nee, das war nicht am Kiez, das war am Weg nach Hause.
Bei der Bahn, wo dir dein Handy abgenommen wurde, ja.
Ja, genau. Und der hat mich so weggeschubst und dann meinte der Korb halt, mit dem ich gesprochen habe, so, naja, da der dich geschubst hat, das war echt nicht schlimm, ne? Aber ich hab's ihm halt erzählt, so, dass es gemacht hat. Meinte er so, naja, da wird halt eben Diebstahl zu Raub und Raub ist halt, wenn die verknackt werden, mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe.
Lass mich raten, so, ne? Tobi, du warst arschvoll.
Ich war super voll. Also,
ja.
Ja, krass. Tobi hat dann die Verteidigungskünste von einer kleinen Katze, es ist einfach so.
Ja, ich stand da, war so angelehnt, bin schon eingepennt und dann kam der halt an, wollte mein Handy wegnehmen und ich hab dann mit dem geredet und er hat mir mein Handy so während des Quassens aus der Tasche gezogen, aber ich war nicht voll genug, dass es mir nicht aufgefallen wäre. Und dann habe ich halt gesagt, gib mir mein Handy wieder und dann hat er mich geschubst und ist weggerannt.
Ja.
So, und ich, also selbst wenn ich mich hätte prügeln wollen, wäre ich nicht in der Lage dazu gewesen. Also ich hätte mich wahrscheinlich eher selber geschlagen, aber sowas mache ich sowieso nicht, vor allem nicht für ein Handy, aber ja.
Weißt du, streng genommen sind da, also das, was dem Carsten da passiert ist, streng genommen waren das keine Hooligans, sondern das waren halt einfach allgemein Kriminelle. Wir wissen nicht, ob das Hooligans waren, das waren halt einfach Leute, die einen kriminellen Akt vollzogen haben.
Zumindest die verlangt haben, die Mützen ausziehen, ja. Die werden mal mit Fußball zu tun gehabt haben.
Da sind wir wieder bei dieser Terminologie, also wie nennen wir das? Das ist ja eine Riesendiskussion. Ab wann ist man Hooligan und ab wann nicht? Also Carsten, der uns jetzt die Mail hier schreibt, für den sind diese Kriminellen da vom Stadion offensichtlich Hooligans. Ich habe im Premium-Kanal ja ein Interview gemacht mit einem alten Bekannten von mir, mit dem Kevin, wie wir ihn genannt haben, der da einen Erfahrungsbericht geliefert hat aus der Szene. Und der Kevin, mit dem ich das Interview gemacht habe, der hatte ja zum Beispiel einen sehr eng, klar eingegrenzten und differenzierten Begriff für Hooligans. Und ich hoffe, liebe Hörer, ihr habt das Interview gehört. Wenn nicht, hört mal im Premium-Kanal rein. Der Kevin in dem Interview, der hatte ja fast schon so eine, wie soll ich sagen, eine sportliche Verklärung für den Hooligan-Begriff. Also er meinte, das sind Leute, die sich ganz abgeschottet vom Rest des Stadions wo treffen und eine Prügelei machen nach Gentleman Agreement. Und alles andere, Leute, die einfach nur Stress machen im Stadion, das sind keine Hooligans, das sind Assis. Also der hatte, Kevin hatte wirklich fast schon eine verklärte Sicht darauf. Ich habe ihn da im Interview auch ein bisschen herausgefordert. Ich wollte ihn ja nicht konfrontieren, sondern ich wollte einfach einen Erfahrungsbericht. Aber der hat das teilweise, muss ich zugeben, auch schon ein bisschen romantisiert in seiner Darstellung. Für ihn war das was Sportliches. So.
Interessant, dass so ausgerechnet Fußball das halt so anzieht, ne?
Ja, da haben wir in der Folge ja schon drüber gesprochen.
Ich weiß,
ja.
ich find's nach wie vor, ich find's einfach wirklich, weil ich muss ganz ehrlich sagen, solche Geschichten machen diesen Sport und die Kultur hinter diesem Sport für mich einfach so maximal unattraktiv.
Das schadet
einfach,
dem, ja?
Dass ich halt einfach wirklich sage, ich bin einfach wahrscheinlich schon aus Protest kein Fußballfan, weil wirklich sag, selbst wenn ich mich dafür begeistern könnte, was ich nicht kann, weil ich finde es ehrlich gesagt nämlich langweilig, aber selbst wenn ich mich für Fußball begeistern könnte, wäre ich so weit, dass ich sogar sage, ich wahrscheinlich eher vom Gegenteil halt reden würde, einfach nur, weil ich nicht damit in einen Topf geworfen werden will. Es ist krass, es ist einfach wirklich krass.
Das ist wirklich sehr, sehr schade und da haben wir ja in der Folge auch drüber gesprochen, gerade dass so gewaltbereite Vollidioten, ob jetzt tatsächlich Hardcore-Fußballfans oder diese Hooligan-Nummer, wie auch immer geartet, in verschiedenen Formen, es hat ja eben auch ausgeprägt, sag ich mal, dass die auch im selben Topf geworfen werden wie Ultras und dass es bei den Ultras eben auch Arschlöcher gibt, die sich so verhalten, was alles in den Dreck zieht, was da theoretisch richtig geil dran sein könnte.
Ja, aber das ist echt traurig. Interessant, dass die Begrifflichkeit, wer oder was ist ein Hooligan, schon so die Szene spaltet, beziehungsweise die Gesellschaft beschäftigt.
Ist wahrscheinlich im sportlichen Sinne wie der Veganer und der Hipster, ne? Fragst du nicht, er sagt's dir.
Das ist die eindeutigste Variante. Ja, nee, der Hooligan laut Kevin ja nicht. Der Hooligan laut Kevin wird dir nicht sagen, dass er ein Hooligan ist und er hat das ja auch im Interview bestätigt, dass die absichtlich Klamotten tragen, mit denen sie nicht auffallen.
Ja, wäre ja auch schön blöd, wenn nicht, das sind alles Straftäter.
Nächste Zuschrift. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da verschwimmt das dann halt auch einfach so mittlerweile. Vielleicht gibt es auch ganz viele, die eindeutig Hooligans sind, je nachdem, welche Definition dann halt irgendwie zutrifft, es aber selber gar nicht sagen oder wissen oder einfach so lange verklären, bis es so verwaschen ist, dass du einfach nur, der ist ein extremer Ultra. Nee, der haut Leuten auf die Fresse. Aber na gut, dafür gibt es kein Regelwerk.
Ja, am Ende des Tages ist es auch egal, Gewalt ist scheiße. Eine Zuschrift, die tatsächlich so ein bisschen auch zu dem Thema passt, kommt vom Jan. Hi Kakis, Thema Ehre. Wir haben ja über das Thema Ehre in der Last Samurai-Folge gesprochen. Ich persönlich finde eine der spannendsten Diskussionen, die wir in letzter Zeit hatten. Jan schreibt, hey Kakis, Thema Ehre, zunächst muss zwischen Ethik und Moral unterschieden werden. Das hatten wir schon so häufig, auch mit Farb und hier im Podcast. Und es ist super schwierig, das jemandem zu erklären, was ist der Unterschied zwischen Ehre und Moral. Und ich bin mir selber nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Aber Jan hat es toll auf den Punkt gebracht. Ethische Vorstellungen umfassen die grundsätzlichen Vorstellungen von Gut und Böse. Diese sind universell und eigentlich unveränderlich. In der Realität leider doch. Zum Beispiel, töten ist schlecht. Moral ist der Wertekanon, der in einer bestimmten Gruppe oder Subkultur als richtig oder falsch bewertet wird und allgemein anerkannt wird. So kann die Moralvorstellung der Mafia es für gut heißen oder sogar fordern, einen Verräter zu ermorden oder nach dem Pissen neues Bier zu holen. Eine Einhaltung dieses Wertekanons kann mit Ehre gleichgesetzt werden. Der Ehrbegriff unterliegt damit dem gesellschaftlichen Wandel und kann sich sogar in einer Bezugsgruppe ändern. Grüße, Jan.
Ja, also da habe ich genau so gesagt.
Es ist aber.
Aber ich hab's anders formuliert. Also das mit der Subkultur halt, ne? Dass innerhalb verschiedener Subkulturen verschiedene Ehrenvorstellungen halt eben beherrschen. Aber das mit der Moral gleichzusetzen, finde ich erstmal einen spannenden Gedanken, weil das halt wirklich Hand in Hand geht, logischerweise. Weißt du, wenn du innerhalb eines moralischen Spektrums dich richtig verhältst, dass das gleichzeitig als ehrenvoll angesehen wird, liegt ja irgendwie auf der Hand.
Also ich weiß jetzt nicht, ob Jan Philosophie studiert hat oder in welcher Beziehung er dazu steht. Thema, was ist der Unterschied zwischen Moral und Ethik? Was ist Ethik überhaupt? Das ist super kompliziert und schwierig zu greifen. Und ich muss Jan da an einem Punkt halb widersprechen, beziehungsweise ein Fragezeichen dranhängen. Ich habe auch schon die Formulierung gehört, Moral ist die allgemeine Regelung des Verhaltens und Ethik ist die Wissenschaft davon.
Ja, so kenne ich das auch.
Also
ja.
Ethik ist die Wissenschaft von Moral. Also Moral ist der Kodex und Ethik ist das über den Kodex nachdenken praktisch. Weil Jan schreibt, dass ethische Vorstellungen unveränderlich sind. Da möchte ich auch widersprechen. Ethik wird ja ständig verhandelt. Wir verhandeln ja in unserer heutigen Gesellschaft zum Beispiel ganz krass die Frage, ist es okay, Tiere zu essen? So, die Frage ist nicht abschließend geklärt. Mal gucken, wie die Menschheit in 500 Jahren dazu steht.
Also ich meine, ich glaube, in den letzten 2 Jahren war der Ethikrat oder verschiedene Ethikräte, ob es der Weltethikrat, der Deutsche Ethikrat, ob es der Ethikrat des Tennisverbands Wanne-Eickel war, so oft in den Medien wie in seiner gesamten Geschichte noch nicht, also wegen Corona halt eben, ne? Was kannst du machen, was kannst du nicht machen?
Naja, ist das Körperverletzung, ist es nicht, gibt es einen Zwang, gibt es keinen. So,
diese
ganzen Sachen, die ethisch.
Kannst du Leute einsperren, kannst du es nicht machen?
Genau, und so. Die ethisch wirklich abgewogen werden müssen.
Genau, und da gibt es dann halt Leute, die machen sich darüber Gedanken. Das sind jetzt nicht nur die Ethikräte, das sind viele, die das machen, aber es gibt eben zum Beispiel feste Institutionen wie den Ethikrat Deutschlands, sag ich jetzt mal. Ne? Ich hab jetzt vergessen, wie genau der heißt. So, und die sitzen dann halt eben da und diskutieren halt eben und evaluieren, was wäre jetzt in der veränderten aktuellen Situation ethisch vertretbar. Mhm. Das heißt also, die sind nicht unabänderbar, gehen aber von vorherigen Bestimmungen aus. Also zum Beispiel, früher haben wir gesagt, vor 2020, du kannst nicht Leute zu Hause einsperren, die nichts gemacht haben. Mhm. So, ne? Die Situation ändert sich, du gehst von dem vorherigen Punkt aus, wir haben gesagt, das können wir nicht machen, jetzt sollten wir darüber reden, vielleicht müssen wir es aber machen. Also kann man die Ethik dahingehend anpassen, dass es ethisch okay ist, Leute zu Hause einzusperren oder eine Spritze zu setzen, wie auch immer. Mhm. Ne? Und das wird dann, wenn all dieser ganze Irrsinn irgendwann mal, ich sag mal, in den Alltag aufgenommen ist, dann wird von dem Vorherigen wieder ausgegangen. So, jetzt haben wir gesagt, Alter, du kannst die Leute einfach, was weiß ich, zwangsimpfen im Zweifel. Mhm. Oder halt eben zu Hause einsperren.
Das tun wir ja nicht, Tobi.
Tobi geht jetzt halt, stell dir mal vor, hätten jetzt von dem vorher gesprochen, hätten sich jetzt darauf geeinigt, das ist jetzt ethisch vertretbar, dass Leute halt, dass es für alle eine Impfpflicht gibt.
Nee, ich rede nicht von Impfpflicht, ich rede von Zwangsimpfung.
Okay, von einer Zwangsimpfung. Und jetzt sind wir aber in der neuen Situation, was heißt, hey, früher haben wir gesagt, eine Zwangsimpfung ist vertretbar. Jetzt müssen wir evaluieren, ist das wirklich noch notwendig?
Genau. So. Ne, also das ist jetzt ein Extrembeispiel. Ne, oder gehen wir vom normalen Beispiel aus.
Da muss ich kurz mal krass einlenken. Niemand hat je behauptet, es stand nie zur Debatte, dass eine Zwangsimpfung vertretbar ist.
Nein, das war ein Beispiel. Es war ein reines hypothetisches Beispiel, um die Schwere dieser Entscheidungen zu verdeutlichen.
Genau. Ja. Impfen ist cool und jeder, der es nicht macht, ist doof, aber eine Zwangsimpfung stand nie zur Debatte.
Nein, genau. Ja, okay. Dann lass mich das mit dem Lockdown machen. Dann ist es vielleicht leichter zu verstehen. Also, früher hat man gesagt, nein, du kannst keine Leute zu Hause einsperren. Dann hat man gesagt, ja, du kannst Leute zu Hause einsperren, weil sonst alle reihenweise draufgehen. So, und jetzt in, was weiß ich, nächstes Jahr setzen die sich dahin und sagen, okay, pass auf, in den letzten 2 Jahren haben wir gesagt, Leute einsperren ist okay, weil die Situation so war. Das lösen wir jetzt oder diskutieren wir jetzt wieder, ob das immer noch okay ist. So, ne? Also du gehst von dem aus, was der letzte Stand war, und diskutierst das dann eben auf, beziehungsweise änderst es im Zweifel auch ab. Mhm. Also ist das durchaus nichts Festgelegtes.
Ja,
Selbst das Töten von Menschen nicht. Also Töten ist schlecht. Ja, ist ein grundsätzlicher Ethos, wenn du so willst. Mhm. Aber keine Ahnung, wenn jetzt der nächste Jet auf das nächste große Gebäude zufliegt, ist das dann ethisch vertretbar, dieses Flugzeug abzuschießen? So, ne? Ist jetzt die Frage. Oder eben das, was in der Ukraine gerade passiert.
Ich muss dir ehrlich sagen, da mögen mir Philosophen, Richter am obersten Gericht und auch Farb vielleicht an die Kehle springen, aber ich habe kein Problem damit, wenn man im Alltag die Begriffe Moral und Ethik synonym benutzt. Weil es sehr, sehr schwierig zu greifen ist und am Ende die Diskussion auch ein bisschen hier und da etwas überflüssig ist, weil wir sollten streiten über die Werte und über die Fragen und nicht über die, wie soll ich sagen, die Metadaten. Ist es jetzt MP3 oder WAF, interessiert dann am Ende des Tages auch keinen. Hauptsache, wir sprechen über den Inhalt, was da drin steckt.
Ja, die Leute, die sich beruflich darum kümmern, die sollten schon wissen, wo der Unterschied zwischen MP3 und WAF ist. Aber ich jetzt als Konsument, mir kann das egal sein.
So. Zum Beispiel, ja, das...
Ach, da sind wir noch bei dem Thema.
Ja, da gibt es auch so viele Beispiele und müssen wir gar nicht drauf eingehen, weil das Thema Moral und Ethik ja im Prinzip ein...
Danke, Tobi.
Ein Evergreen ist.
Das ist wie Strategie und
bei den Taktik, ne? Strategie und Taktik sind sehr klar abgegrenzt.
Ja, Ethik und Moral auch. Aber die werden im Alltag halt synonym verwendet.
Ja, okay. Taktik ist das kurzfristige, Strategie das langfristige, aber wo endet das kurzfristige und wo beginnt das langfristige?
Ja. Krieg und Kampf, Wetter und Klima. Es ist alles immer die Summe des Kleineren ergibt das Größere.
Ja.
Kannst du ja. Viele Wetter machen ein Klima.
Eine Mail zu unserer Premium-Folge Schrott und die Welt gelöschte Filme. Da haben wir ja über Filme gesprochen, die bei Video-on-Demand-Diensten verschwinden. Und alles, was damit einhergeht, auch die Streaming Wars ein bisschen angesprochen. Und wir haben da auch über Filme und Serien gesprochen, die von Streamingdiensten nachträglich bearbeitet werden. Ich will das Wort Zensur jetzt nicht benutzen, aber die, wo nachträglich Sachen rausgeschnitten werden. Ne? Mhm. Janis schreibt, hallo ihr Lieben, ich höre gerade eure Premium-Folge zu den gelöschten Filmen und muss mich bei dem Rant bezüglich Disney Plus und Scrubs mal kurz dazwischen werfen. Denn viele der genannten Zensuren haben nichts mit Willkür von Disney selbst zu tun. Bei der Musik ist das Problem ganz einfach. Einige Lizenzen sind schlichtweg ausgelaufen und Konten sollten nicht verlängert werden.
Darüber hatten wir auch geredet.
Dass einige Folgen oder Szenen fehlen, liegt in vielen Fällen tatsächlich am Showrunner Bill Lawrence selbst. Der Grund, bei Scrubs gab es ein paar Folgen, in denen Blackfacing vorkam. Wie in der Folge besprochen. Diese Gags sind heutzutage und waren es auch eigentlich immer schon natürlich total unangebracht. Deshalb hat Bill Lawrence selbst die entsprechende Folge rausnehmen lassen, um die Szene zu entfernen. Zu dem Thema gibt es eine super interessante Folge im Podcast Fake Doctors Real Friends von Zach Braff und Donald Faison, also den beiden Schauspielern von Turk und JD. Eine absolute Empfehlung für euch Scrubs-Waldklinik-Fans. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack, Janis.
Mhm. Cheers.
Stimmt. Zwangsprost.
Ach so.
Das ist ein Zwangsprost auf jeden Fall.
Ich habe das, warte, bevor du loslegst.
Ich sag gar nichts, alles gut.
Du wolltest dich ja gerade schon melden. Ich habe das haben uns verschiedene Hörer jetzt tatsächlich auch geschrieben, dass das mit dem Blackfacing, dass das rausgenommen wurde, dass der Showrunner selbst das wohl angestoßen hat und das tatsächlich gar nicht von Disney selbst kam.
Macht's nicht weniger fragwürdig.
Ja.
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil da, ja, auf jeden Fall, weil da, es gibt eine super interessante Doku, die kann ich jedem eigentlich mal wirklich ans Herz legen, ich glaube, die ist auch bei YouTube komplett verfügbar, ist The People vs. George Lucas. Und da geht's um diesen ganzen Änderungswahn, um die alten Filme und Co. und das, was dann halt abgeändert wird, halt auch gerade für die Prequels, also Episode 1 bis 3 und Co. Und da geht's halt auch wirklich, da wird explizit die Frage gestellt, auch von Fans, wem gehört das Material? Gehört es dem, der es in die Welt gebracht hat, gehört es den Fans, die es groß gemacht haben? Wem gehört das Ganze jetzt mittlerweile? Ja. Und hat jemand, der einen Erfolg auf etwas begründet, das er vielleicht unfertig, unüberlegt, finalisiert, nicht ausgedacht, was auch immer, rausgebracht hat und damit einen Erfolg hat und was ihm früher verziehen wurde, hat er das Recht dazu, es nachträglich zu verändern, weil er jetzt meint, jetzt wäre die richtige Zeit, das anzupassen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde das schwierig.
Ich auch, ja.
Ich finde das
auch,
eine schwierige Frage, weil am Endeffekt bin ich eigentlich eher Team, wenn du es rausgehauen hast, ist es draußen. Leb damit.
Ja. Also man kann ja zusätzlich
Steh zu dem, was du getan hast.
Man kann ja zusätzlich eine neue Version von mir aus mit Zweifel rausbringen, aber die dann auch klar benennen.
Ganz genau.
Mhm. Siehe Director's Cuts und so. Finde ich immer spannend, mal die andere Perspektive zu sehen. Aber so wirklich in sein Werk eingreifen, finde ich nicht gut. Es sei denn, du kennzeichnest es extra und lässt beides da. Mhm. Ob es jetzt Disney Plus war oder Bill Lawrence an der Stelle, ganz ehrlich, geschenkt. Dass der Gag mit dem Blackfacing in der Situation unangebracht ist. Also kurz zur Erklärung der Szene, falls ihr die nicht kennt. Ja? Also es ist ein Rückblick von JD und Turk aus der College-Zeit. Die beiden gehen auf eine Halloween-Party. JD hat sich schwarz angemalt, Turk hat sich weiß angemalt.
Die gehen auf eine Verbindungshausparty.
Ja, oder Verbindungshausparty.
Unerheblich.
Aber ja, auf jeden Fall eine Kostümparty.
Genau.
Und Turk sieht dann jemanden und geht dahin. In dem Moment machen die Jungs die Tür halt auf und JD steht da halt geblackfaced und die Verbindungsjungs, die Tür aufmachen, sind schwarz. So. Und deswegen verhauen die den. So, also diese Szene sagt im Prinzip schon, Blackfacing ist scheiße, aber ich verstehe, warum man da, ich sag mal, etwas empfindlich drauf reagiert, finde ich auch nicht falsch.
Natürlich.
So, jetzt hinzugehen und aus allen verfügbaren Mitteln dieses Teil rauszulöschen, finde ich nicht so richtig geil. Ne, also die Option müsste offen bleiben. Ob meine Meinung da jetzt die richtige ist, wage ich stark zu bezweifeln. Aber ich persönlich finde das einfach nicht richtig geil. Einfach weil das das Werk verändert. Und vor allem, weil es dann auch noch technisch dann richtig beschissen umgesetzt ist.
Ja.
Zum Beispiel bei der Szene, wo er singt I'm a Slave und das so weggeschnitten ist und seitdem auf sämtlichen Streamingdiensten übrigens die Szene bis sie zu Ende ist, asynchron ist, weil da irgendwer Mist gebaut hat, rausschneiden. Yeah. Oh, und das wird einfach überall in die Welt hinausgetragen. Einfach eine asynchrone Szene, weil irgendwer den Song
nicht anständig hat. Der Praktikant das Sync versaut.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist beschissen halt. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur In dem Fall ist es sogar wirklich beschissen und da stehe ich auch voll zu meiner Meinung, weil das technisch für einen Arsch ist. Das ist einfach ein Fehler. Aber
Zitat Tobi, das ist technisch für einen Arsch.
Hey, das ist wirklich furchtbar, ja, ist weil dadurch kannst du dir die Folge halt online nicht mehr angucken. Aber ich weiß, was du meinst, weil vor allen Dingen, warum wird Blackfacing rausgeschnitten? So, Blackfacing ist scheiße, so, sei mal jetzt mal ernst, so diese ganze Sache. Ja. Also wirklich jeder Produzent und Filmemacher, der sich heute noch erlaubt, Blackfacing zu machen, entweder muss das Quentin Tarantino sein oder irgendwer da einfach Narrenfreiheit hat. Nee,
selbst
hat
der nicht. Das soll das man
nicht
machen.
Das ist nicht das Thema.
Egal, genau, das ist nicht das Thema. Aber, warum ist dann Cal Turk drin? Warum ist Turk als weißer Versicherungsvertreter, der nur Versicherungen an Weiße verkauft und den Leuten auch noch ein Glas Milch anbietet, warum ist das dann halt noch
drin? Ja, zumal die Blackfacing-Szene denselben Gag bedient.
Also das entkräftet doch dieses gesamte Argument, dass Leute dann halt irgendwie sagen, auch der Showrunner, sei es Disney oder der Showrunner, die dann sagen, wir nehmen das raus, weil das kulturell nicht mehr
politisch unkorrekt.
Genau, weil es mittlerweile politisch unkorrekt ist oder irgend sowas. Und da steht, und selbst wenn er sagt, er ist mit seiner künstlerischen Entscheidung nachträglich damit nicht mehr zufrieden, da steht nämlich diese Internet- und Twitter-Kultur drinne, dass er jetzt am Pranger gestellt wird und die Gefahr läuft, gecancelt zu werden, weil dieses Ganze, auch wenn du Bill Lawrence bist oder wer auch immer, bewegst du dich trotzdem auf dünnem Eis in Amerika. Aber dass sowas dann halt drin bleibt, entkräftet das, dass Leute dort etwas tun, weil sie meinen oder weil sie selber kommunizieren, eigentlich sich für was Richtiges einzusetzen. Das entkräftet die richtige Sache.
Das Thema ist sehr, sehr spannend und mal wieder sehr, sehr schwierig und diffizil. Also, dass der Showrunner gesagt hat, ich will das aus meiner eigenen Serie rausnehmen, das finde ich, macht es immer noch pikant, aber weniger pikant, als hätte es Disney gemacht. Stell dir mal vor, in der Interstellar-Folge hat Farb in ein Waschbecken gepisst und wir haben das kommentiert. Mhm. Und das hat ein paar Hörern richtig missfallen. Zwei Hörer haben, ich glaube, bei Facebook geschrieben, einer bei Facebook, einer bei Insta, haben geschrieben, dass sie das richtig eklig fanden. Ein Hörer oder eine Hörerin hat sogar geschrieben, dass er oder sie, ich weiß es nicht mehr, deswegen jetzt aufhört, uns zu hören.
Okay. Ja.
Wegen Pipi-Gate.
Fair enough.
Weil Farb in das Waschbecken in dem Airbnb geschifft hat.
Okay? Fair enough.
Jetzt stell dir mal vor, wir würden uns entscheiden, ist nur ein Beispiel, wir würden uns entscheiden, diese Stelle Pipi-Gate aus der Interstellar-Folge rauszuschneiden. Mhm. Und jetzt stell dir vor, Spotify würde sich entscheiden, das aus unserer Folge, ohne uns zu fragen, vielleicht im Extremfall, rauszuschneiden. Mhm. Ich will keines von beiden rechtfertigen, aber wenn wir das selber entscheiden würden, ist das weniger fragwürdig, als wie wenn es Spotify machen würde, oder?
Hat Spotify von uns gekauft? Oder machen die das, obwohl wir da hochladen?
Nee, das sind ja so oder so nur Lizenzen. Also
ja, deswegen, aber
Spotify besitzt Scrubs ja nicht.
Okay, aber die Frage von Richard ist schon spannend.
Hat Spotify dafür bezahlt, dass sie es, Disney auch dafür bezahlt, dass die diverse Dinge damit tun dürfen.
Ja, genau.
Also ich will ja gar keine Antworten liefern. Ich werde dafür bezahlt, Fragen zu stellen, keine Antworten zu liefern. Jetzt mal was anderes. Ich persönlich als Fan finde das auf einer emotionalen Ebene auch voll scheiße, wenn meine Lieblingsautoren Zeug aus ihren Büchern nehmen. Stell dir vor, jetzt in meinem Lieblings-Star Trek-Film, der Regisseur würde im Nachhinein diese eine Sequenz da komplett rausnehmen, weil es nicht passt. Finde ich auf emotionaler Ebene voll scheiße. Auf der anderen Ebene hat der Autor nicht auch das Recht, das an seinem Werk zu machen?
Nein,
jetzt nicht nachträglich. Ich stimme auf einer emotionalen Ebene stimme ich dir zu, Richard, auf einer intellektuellen Ebene sage ich, ich bin mir nicht sicher. Gegenbeispiel, baller euch voll mit paradoxen und ambivalenten Beispielen, bis ihr aufgebt. So, ein Beispiel. Tobi wird jetzt Autor und schreibt ein krasses Buch und da hat er ein Kapitel, in dem er politische Ansichten äußert, die er heute für vollkommen korrekt und cool und spannend hält. Und Tobi veröffentlicht das Buch und in 10 Jahren ist Tobi etwas weiser, er hat einen leicht grauen Bart, ja, er trinkt immer noch sehr viel Bier und er hat mittlerweile einen Konkurrenz, wir haben uns verstritten, er hat einen Konkurrenz-Podcast aufgemacht, mittlerweile, wo er noch mehr trinkt.
Fett- und Saufgeschichten.
Ja. Und dann fällt
Fett und Bro.
Und dann denkt Tobi da mal drüber nach und sagt, oh, meine Ansichten haben sich geändert und das, was ich damals geschrieben habe, das ist mir jetzt richtig peinlich. Und dann geht er zu seinem Verlag und sagt, hey, es tut mir echt leid, aber nehmt doch bitte nur dieses eine Kapitel raus. Versuch dich mal in die Lage von Tobi zu versetzen. Ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen.
Also, was ich dazu zu sagen habe,
ja.
Ne? So emotional finde ich das Thema eindeutig, jeder nach seiner Fasson, so, ne, klar, deswegen ist es emotional, beziehungsweise das macht es emotional, aber jetzt rein fachlich zu sagen, ich ändere, gerade bei Büchern finde ich sogar noch viel schlimmer als bei irgendwelchen Sitcoms. Also auch wenn ich Scrubs wirklich liebe, aber das ist, ne, es ist und bleibt eine Sitcom oder eine Dramedy, jetzt hinzugehen und ganze Kapitel zum Beispiel rauszustreichen, gerade bei politischen Geschichten, das ist, sorry, aber auch wenn es rein technisch keine Zensur ist, ist es inhaltlich Zensur. Ne? Also da gehst du halt dann wirklich einen Schritt zu weit. Eine Neuauflage rauszubringen, in der dieses Kapitel fehlt, mit einem Hinweis darauf, das finde ich okay. Also das habe ich auch, oder kriege ich auch immer mal wieder bei Podcasts. Mit Hoaxilla hat das auch schon mal gemacht. Die haben auch nachträglich mal einen Part rausgenommen und am Anfang der Folge einen Disclaimer reingeschnitten. Mhm. Wir haben den Part, in dem es da und da rumging, nachträglich entfernt. Fair enough, finde ich völlig okay. Solange das Ding kommuniziert wird, finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Wenn du aber hingehst, ganze Sachen einfach rausschneidest und keiner kriegt's mit, und da ist wirklich mir persönlich völlig egal, wer es macht, finde ich das nicht okay, wenn das nicht kommuniziert ist, wenn es keine, zum Beispiel keine Alternativmöglichkeit gibt, wenn es kein Hinweis gibt, hier fehlt jetzt was, wenn es asynchron geschnitten ist, aber wie gesagt, das ist ein Sonderbeispiel. So solche Sachen finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, Fred, jetzt mein Beispiel zurück an dich. Du fandest das genauso beschissen wie alle anderen, dass George Lucas hingegangen ist und beschlossen hat, was bei dieser spannenden Szene fehlt, ist ein scheißendes Dino-Wesen im Hintergrund.
Ja,
so, ne?
Ja, aber
also das hat der Künstler entschieden. Ja. Das war eine Scheißentscheidung.
Und vor allen Dingen, die Entscheidung wäre nicht schlimm gewesen, weil sie haben es ja betitelt als Special Edition oder Remaster oder was auch immer. Wie die
ja, aber die halt Original gibt's ja nicht mehr.
Ganz genau, aber er hat im Nachgang trotzdem noch entscheiden lassen, dass die Originale, die zu dem Zeitpunkt noch auf dem Markt waren, dass die aufgekauft und vernichtet werden dann. Und ich dachte, das so, ey,
wow.
Ganz ehrlich, das ist ein Dick-Move. Und das ist halt auch, ich empfehle dir das mal sehr, Fred, guck dir das mal an, The People versus George Lucas.
Oder mal auf mich an die Wand zu stellen, ich habe ja nur die Frage gestellt.
Ja, genau, tötet den Boden.
Ja, genau.
Aber hier, da gibt es übrigens auch eine sehr schöne South Park-Folge drüber, die Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber da thematisieren sie Indiana Jones 4, wo die Jungs eine Petition gründen, die Filme vor ihren eigenen Regisseuren schützen
genau,
soll.
Genau, wo George Lucas und Steven Spielberg die ganze Zeit immer Indiana Jones vergewaltigen, halt wirklich vergewaltigen, also die Person wirklich in den Arsch
stampfen.
Und dabei dann, komm, quieke mich wie ein kleines Schweinchen, ja komm. Ja. Oder?
Als Allegorie darauf, was sie mit ihrem Franchise gemacht haben.
Das ist die makaberste Szene ever, wo George Lucas und Steven Spielberg Indiana Jones vergewaltigen auf diesem Flipper-Automaten.
Boah, ja, das ist übel.
Ey, die ist so makaber.
Aber ein sehr, sehr, zumindest emotional treffendes Bild für das, was sie da treiben.
Ja, ich denke mir halt immer dabei, stell dir mal vor, Van Gogh würde noch leben und der würde heute ins Museum gehen, eins seiner Bilder abnehmen und einfach sagen, so, ich mal mir jetzt wieder ein Ohr dran.
Ja, oder dass er das Kornfeld ummalt fotorealistisch.
Ja, ja, ja.
Weil diese ganze Expressionismus-Nummer ist out.
Ich meine, Picasso,
so, Alter.
Es gibt supergeile,
gutes Beispiel,
supergeile Dokus mit Picasso und ich weiß ja gerade, wer den Namen Picasso droppt, der ist irgendwie aus jeder Unterhaltung raus, weil schnöseliger Kunstfuzzi mit Rollkragenpulli, ja, fickt euch. Jedenfalls.
Ja, zu Recht.
Ja, zu Recht, auf jeden Fall. Aber es gibt ziemlich geile, eine ziemlich geile Dokumentation, wo er halt die ganze Zeit an einem Bild halt rummalt und das bestimmt 6 oder 7 Mal halt abändert, bis er sich dann dazu entscheidet, eins seiner berühmtesten Werke zu machen, nämlich den Stier auf Rot. So. Und dieses Bild, darunter liegen bestimmt 6 andere Bilder. 6 andere Bilder, die ja allesamt richtig volle Pulle mit rein mit dem Pinsel, rot und jetzt richtig drüber streichen, Bild ruiniert. Und das Bild hat er dann halt jetzt, hat er gesagt, okay, passt, ich komme auf nichts mehr, hat das veröffentlicht, hat das in eine Galerie gehangen, ist ein Mega-Erfolg geworden, so, ne? Der Mann hat noch eine Weile gelebt. Was ist, wenn er irgendwann gesagt hätte, ah, nee, komm, gib mir das nochmal wieder, ich mach das jetzt, ich mach das jetzt doch nochmal irgendwie anders. Nee, Mann, Mach deine Arbeit zu Ende. Und wenn es draußen ist, dann ist es draußen. Es tut mir leid, da bin ich auch wirklich, da bin ich auch emotional so hart. Wir haben auch schon, also gut, unser Podcast hier geht zu 98%, will ich sagen, 99% eigentlich, geht der ungeschnitten raus.
Ja.
Und es gibt einfach Sachen, deswegen machen wir das, dass wir die Folgen schneiden, dass die nochmal rumgehen, dass man nochmal reinhören kann. Oder man selber bei der Aufnahme auch merkt, Alter, irgendwie war das gerade nicht so toll. Ich weiß es selber, weil ich bin der, der es meistens verursacht. Wir hatten mal was, da habe ich einen sehr, sehr unangebrachten Vergleich mit dem Zweiten und dem Ersten Weltkrieg.
Ja,
ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, nachdem ich es gesagt hatte, habe ich auch gemerkt, okay, das war ziemlich dumm. Und wir haben das dann nachträglich, also wir haben das, bevor die Folge rausgegangen ist, haben wir das rausgeschnitten. So, okay.
Da war das Werk ja noch nicht veröffentlicht.
Ganz genau. Aber jetzt, stell dir mal vor, wir hätten jetzt halt irgendwas, ich meine, wir haben Schweinchen Babe mit Mein Kampf verglichen. Stell dir mal vor, jetzt in nächster Zeit wird das halt wieder irgendwie noch ein größeres Thema, als das eh schon irgendwie ist. Und wir sehen uns dazu gezwungen auf die Frage, Fred, schneiden wir das jetzt nachträglich raus? Ich würde immer für Nein stimmen, weil ich sage, ja, es ist draußen. Und warum im Nachhinein, warum muss ich im Nachhinein das noch verändern, wenn es eh schon so viele gehört haben?
Pass auf, Fred, ich weiß, du willst zur nächsten Dings, nee, aber... ich habe noch einen wichtigen Punkt.
Bring noch ein Beispiel, da habe ich auch noch was und dann bringen wir langsam das Thema zum Ende.
Nee, ich will gar kein Beispiel bringen, sondern, aber kann ich natürlich machen, wenn du willst, einen ganz guten Punkt bringen. Filme und so weiter, ne? Genau wie eben, weißt du, wir mussten alle lachen bei der Vorstellung, dass das in der bildenden Kunst passiert, dass Rodin seine Non-Fimito Skulptur zu Ende kloppt. So, oder so, ne?
Zu Ende kloppt, ja.
Also völlig undenkbar. Ja. So, wieso kannst du das in Filmen machen? Und Filme sind datiert. Das heißt, wenn in einem Film von 1942, ja, okay, schlechte Zeit.
1975. Was gerade als Computertechnik noch beschissen war, aber schon gute Effekte möglich waren.
Ich will gar nicht über Computereffekte sprechen, sondern das in einem Film aus den 70ern. Oder in einem scheiß James-Bond-Film. So, James Bond, ja? Sean Connery hingehen darf und in einer Szene, sorry, aber de facto eine Frau vergewaltigt.
Ja.
So. Das müsste man eigentlich rausschneiden. Macht man nicht, weil es datiert ist auf die 50er. So, das siehst du im Kontext seiner Zeit. Sorry, aber bei Scrubs jetzt eben als Beispiel, diese Folge ist, glaube ich, datiert auf 2000, boah, lass mich nicht lügen, ich glaube 5 oder so, als diese Diskussion noch nicht da war. Ja, jetzt ist Scrubs immer noch sehr aktuell, aber das heißt ja nicht, dass du ignorieren kannst oder völlig übergehen kannst, dass das ein Produkt seiner Zeit ist. Und dementsprechend auch jetzt noch nicht, weil es noch relativ nah dran ist und weil es eine Sitcom ist, aber einen gewissen historischen Wert hat. So, solche Werke spiegeln einen Zeitgeist der aktuellen Zeit wider und sind deswegen wahnsinnig wichtig. Sorry, aber du kannst Geschichte nicht einfach löschen. Und Geschichte zeigt sich auch darin, in Situationen bei der Darstellung der Gegenwart.
Wir hatten das so, bei den Western-Filmen. Da müssten auch 90% der Western-Filme heutzutage halt auch nachgeschnitten, zensiert werden, whatever. Komplett aber weg. Ich bin jetzt fertig, Fred, bitte.
Ja, das ist ein super geiles Thema, das uns sicherlich auch nicht das letzte Mal beschäftigt hat, das prophezei ich. Nur noch eine Sache zu dem Thema. Ich hatte gerade eine Idee für eine super seltsame Black Mirror-Folge. Pass auf, wir schaffen es mit moderner Technik, den Verstand von Leonardo da Vinci in einer KI zu reproduzieren. Es gibt eine KI, die den Verstand von Leonardo da Vinci in sich trägt. Und das wird akzeptiert, sogar vom Internationalen Gerichtshof wird anerkannt, das ist der Verstand von Leonardo da Vinci in einem Computer. Und jetzt sagt der Typ, ey, die Mona Lisa da im Louvre,
voll fucked.
Ich will dir noch einen roten Hut malen.
Ja.
Ich verlange von euch, dass ihr mir dieses Gemälde gebt, das gehört mir, ich habe das Copyright. Ich will das beenden. Der rote Hut fehlt noch.
Ja.
Liebe Produzenten von Black Mirror, hier ist meine Bankdaten. Los geht's.
Mein Name ist Frederik Hilke. Das war mein TED-Talk. Ne? Meine Bankdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
Okay, Leute. Eine etwas düstere Geschichte.
Falls ihr es händisch überweisen wollt, hier mein PIN.
Auch dafür ist bei der Shitmenge natürlich Zeit. In der Grinch-Folge letzte Weihnachten haben wir über das Thema Mobbing gesprochen. Achtung, liebe Hörer, Triggerwarnung, wir sprechen jetzt über Mobbing. Alles klar? Habt ihr das verstanden, liebe Leute da draußen, die immer eine Triggerwarnung haben wollte? Wir sprechen jetzt über Mobbing. Bitte überspulen oder ausmachen, wenn ihr nicht damit klarkommt. Alles klar? Wir sprechen jetzt über Mobbing. Tut mir leid, mich nerven nur die Leute, die immer wegen jedem Scheiß eine Triggerwarnung fordern. Marie schreibt: Ich war selbst auf einer katholischen Schule, ehemals eine reine Mädchenschule. Jetzt war immer noch hauptsächlich Mädels, aber auch einige Jungs. Der ganze Spaß war auch noch eine Privatschule, was das Ganze noch besser gemacht hat. Vorsicht, Ironie. Zickenkrieg und Mobbing war also vorprogrammiert. Und genau das ist dann auch passiert. In der 5. Klasse ging es los. Ich weiß noch nicht einmal, warum ausgerechnet ich gemobbt wurde. Vielleicht, weil ich sehr groß war und auch kein Kind von Traurigkeit. Es ging mit den üblichen Sticheleien und Ausgrenzungen los und steigerte sich bis zur 7. Klasse auch zu körperlicher Gewalt. Im Sportunterricht war es am schlimmsten, besonders in den Umkleiden. Aber noch schlimmer war, dass meine Eltern mir 3 Jahre nicht geglaubt haben. Das hätte sich auch nicht geändert, hätte ich nicht das unglaubliche Glück gehabt, eine tolle Sportlehrerin in der 7. bekommen zu haben, die dann irgendwann einfach zu meiner Mutter ging und ihr gehörig die Meinung gegeigt hat. Nach der 7. konnte ich dank ihr die Klasse wechseln, aber leider war der Schaden da schon angerichtet. Bis in die 11. Klasse wurde es immer schlimmer. Am Schluss konnte ich kaum noch das Haus verlassen, weil ich, sobald ich irgendjemanden gesehen habe, den ich nicht kannte, sofort eine Panikattacke bekam und teilweise einfach zusammengebrochen bin, weil mein Körper physisch nicht hinterherkam. Der einzige Grund, morgens aufzustehen, war für mich damals meine Reitbeteiligung. Das Pferd stand bei uns die Straße runter, sodass ich irgendwie täglich da war und stundenlang bei ihr im Stall oder irgendwo im Wald mit ihr unterwegs war. Im Herbst 2018 wurde es dann trotzdem noch schlimmer. Ich konnte nicht mehr allein sein und selbst die Medikamente schlugen nicht mehr an. Ich denke, dass hauptsächlich die Verzweiflung meiner Eltern dazu geführt hat, aber Weihnachten 2018 lag tatsächlich ein Haustier unterm Baum, beziehungsweise stand ein Pferd im Garten.
Krass.
Ich bin kein Freund davon, Tiere zu verschenken, aber ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass mein Pferd Maisie mir mein verschissenes Leben gerettet hat. Im folgenden Jahr ging ich für mehrere Monate in eine Klinik und habe es tatsächlich geschafft, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich habe dank meiner großartigen Lateinlehrerin mein Abi mit 2,2 geschafft und heute studiere ich Verwaltungsbetriebswirtschaft und habe eine super Anstellung, dank der ich für mein Pferd aufkommen kann. Ich höre euren Podcast sehr gerne, besonders beim Reiten, auch wenn sich mein Pony, wenn ich über Box höre, schon das ein oder andere Mal von einem Rülpser erschrocken hat. Liebe Grüße, Marie und natürlich auch Maisie.
Du hörst, wenn du reitest, über auf deinem Pferd und über Box.
Ja, wahrscheinlich eher im Stall.
Ja, die, also, ich wollte gerade sagen,
so auf der Schulter.
Nee, ich dachte, das sind wie die Leute, die früher ihre Handys so in die Kapuze geworfen haben. Und dann
oh, scheiße, das habe ich auch gemacht. Oh ja,
was?
Ja, oh,
du
ja,
Arschloch, ey. Du
bevor es halt so Boomboxen gab, ne? Ja, ey, vielen Dank für deine Geschichte. Kann ich ja in größten Teilen, nicht ganz, was die Zeitabstände angehen, aber mit relaten. Allein schon die Tatsache, dass ich auch auf einer katholischen Privatschule war, dass erst eine reine Jungschule war und dann geöffnet wurde. Ja, dieses Thema Mobbing ist einfach so wahnsinnig beschissen. Und das Ding ist, du kannst Kindern bis zu einem gewissen Grad immer nur auch sagen, hört auf mit dem Blödsinn. Also die Erziehung dahin, also so eine kollektive Erziehung innerhalb der Schule gegen das Mobbing, ist ja nicht von 100% Erfolg geprägt, wie auch. So, Kids machen bis, also ab einem gewissen Punkt sowieso was zu wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Eltern und oder Erziehungsberechtigte einfach ihren Kids glauben, wenn die sowas erzählen, dass da halt Schritte unternommen werden. Und ich rede jetzt nicht davon, dass alle, die mal gemein zu dir waren, von der Schule fliegen, das meine ich nicht, sondern dass halt sowohl eine emotionale als auch eine organisatorische Unterstützung für das Kind lieferst. So, ne? Und dass das Mobbing-Opfer einfach als Lügner, Idioten oder stellt euch nicht so an dargestellt werden, ist leider Realität. Und zwar andauernd, praktisch täglich. Und das ist richtig beschissen. Und das geht da jetzt nicht nur um Eltern, sondern auch um Lehrer. Die, also wie oft ich das schon gehört habe, stell dich nicht so an. Mhm. Oder ja, Jungs sind halt Jungs. Mhm. Oder einfach, ich das schon höre, ne? Aber so, weißt du, solche Geschichten, bitte, wenn ihr irgendwie sowas hört von euren Kindern, von anderen Kindern, auf die ihr aufpasst, aus Lehrergründen, Erzieherkunden, wie auch immer, hört darauf. So, das ist sau schwer, als gemobbtes Kind zu jemandem zu gehen und zu sagen, ey, ich habe hier wirklich systematische Probleme. Und wenn jemand das macht, dann macht er das nicht, weil ihm langweilig ist und auch nicht, weil er jemanden anpissen will. Das ist schon echt ein sehr, sehr großer Schritt, die Wahrheit an der Stelle zu sagen. Das ist auch peinlich. Hm. So, ne? Weil du outest dich damit als der Loser der Klasse.
Als Opfer. So,
du outest dich als Opfer,
um mal dieses Wort, dieses auch teilweise schlimm benutzte Wort, aber dir zutreffende Wort zu benutzen.
Genau. Und nehmt das ernst.
Das ist das Fieseste, dass die Eltern ihr nicht geglaubt haben. So, ne? Aber gut, wahrscheinlich waren die Eltern ja keine, oder mit Sicherheit sind die Eltern ja keine schlechten Menschen, sondern die haben halt den Konflikt gescheut. Ich habe das auch schon häufig mitbekommen, gerade so auf dem Dorf. So, ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen und in Vereinen und so weiter, dass es Leute gibt, die sich nicht okay verhalten. Aber es wird dem nicht nachgegangen, weil man den Konflikt scheut und die Gemeinschaft nicht, der Gemeinschaft nicht schaden will. Da heißt es dann, ja, ist nicht okay, aber es ist jetzt auch nicht schlimm genug, als dass ich hier jetzt einen Terz mache. So, die Eltern hatten wahrscheinlich da, also es ist ja schon eine Hürde, zur Lehrerin zu gehen und zu sagen, hey, die Kinder da machen meine Tochter fertig. Die Eltern hatten da wahrscheinlich einfach nur, wie soll ich sagen, die hatten Angst davor, diese Eskalationsstufe zu aktivieren, zu gehen. Natürlich kein guter Job von den Eltern an der Stelle, muss man ganz hart sagen, muss man ganz knallhart sagen. So, aber die Eltern haben sich halt wahrscheinlich gedacht, ach, so schlimm wird's ja jetzt nicht sein. Wir wollen da mal keine schlafenden Hunde wecken. Ich will mich jetzt nicht mit der Lehrerin streiten. Ja. Scheiße natürlich trotzdem.
Mhm. Ja, es ist halt wirklich, ich finde den Hinweis von Tobi so gut, den Sachen dann auch zu glauben, halt auch wirklich. Aber das hat doch, glaube ich, bei Eltern als auch bei Lehrern sehr viel auch mit einer gewissen Form von Selbstreflexion zu tun. So wie gut kenne ich denn mein Kind im Endeffekt wirklich? Wie gut weiß ich als Lehrer auch wirklich, was so in der Pause halt auch abgeht? Ne? Mit was für einem wachen Blick gucke ich mir das Ganze halt auch an? Oder vielleicht sogar, bin ich dafür überhaupt ausgebildet halt auch. Weil ich denke mir halt auch immer ganz oft, Schulen werden damit konfrontiert. Und ich glaube, vieles scheitert auch daran, dass viele sich dafür auch nicht verantwortlich fühlen, weil sie dafür nicht ausgebildet wurden in ihrem Lehrberuf. Passiert ja häufig, das soll das Ganze nicht entschuldigen. Aber es ist halt immer schwierig, am Ende dann der zu sein, der das Ganze bewertet und da wirklich einen Strich unter die Rechnung setzt und sagt, so sieht die Sache halt auch aus. Wie gesagt, soll keine Entschuldigung sein. Ich kann aber auch verstehen, weil diese Hürde, wirklich zu sagen, Leute, das ist Mobbing und wir müssen hier wirklich, wirklich was machen und das so aktiv zu kommunizieren, vom Opfer als auch von dem, der halt wirklich sagt, ich setze mich jetzt für dich ein, ist nicht leicht. Das ist leider wirklich nicht leicht. Und unsere Gesellschaft ist da leider so. Umso wichtiger ist es, dass mehr Leute halt wirklich Farbe bekennen.
Genau, also das ist es ja, ne? Ja. Also je mehr da mitmachen, desto leichter ist das System änderbar. Mhm. Und sorry, ein Kind in eine andere Klasse zu versetzen. Ey, ich weiß, das ist Papierkram. Aber sorry, lieber Papierkram als 50 Jahre Therapie und Medikamente.
Ja, ja, klar.
So, ne? Voll. Also sorry, aber sich dagegen zu wehren, das Kind zu versetzen, was soll denn der Scheiß? Also das habe ich auch mitgekriegt, einige Male. So, dass sie sagen, nee, sorry, aber wir können jetzt nicht dich von der A in die B versetzen, weil das ist ein riesen Verwaltungsaufwand. Wollt ihr mich verarschen? So, ey, das ist da wohl, selbst als, also was du jetzt sagst, so nicht ausgebildete Kraft, sehe ich vollkommen ein, ja. Aber das können die.
Ja.
Das kann jeder. Das ist scheiß Papierkram. So, und das ist keine Ausrede, den Arsch eines Kindes nicht zu retten.
Ja, klar.
So, ne, also
ja, auf jeden Fall. Tobi, ich sehe das ganz genauso. Es ist halt einfach, es sollte schneller möglich sein, da dahingehend halt irgendwie Leuten helfen zu können, halt wirklich. So. Ja.
Ich habe eine super spannende, aber auch lange Mail, auch dafür ist bei Shitmenge Zeit, mal eine längere Hörermail, zum Thema Rassismus vom Metal-Typ tatsächlich.
Ah, von unserem hier, der... Ja, der schon aussieht wie jemand, den ich im Dunkeln nicht begegne, möchte er aber trotzdem voll lieb ist. So der, weißt du, der begegnet dir in einer dunklen Seitengasse, du erschreckst dich wie Sau, nimmst eine Kampfhaltung ein, der hat aber nur Kekse dabei, weißt du?
Ja. Unser Metal-Typ. Und eine Gitarre, die aussieht wie ein V-Shaped-Gitarre.
Ja, Mann.
Der Metal-Typ schreibt, meine lieben Kacknasen, das Thema Jim Knopf macht mir das Leben gerade 4 Grad wärmer. Spannend fand ich auch die Hintergrundgeschichten von Michael Ende, mit der ich mich vorher noch nie beschäftigt hatte. Das schneiden wir jetzt absichtlich nicht raus. Erstens, ich habe noch ein paar Hinweise.
Aber nachträglich.
Zur Augsburger Puppenkiste. Wie könnt ihr es wagen? Ich habe Jim Knopf zuerst darüber und später als Hörbuchkassette kennengelernt. Die Augsburger Puppenkiste hat alles mit sehr viel Liebe inszeniert. Und für mich gehört Jim Knopf und das Urmel nach wie vor zum Besten, was es für Kinder je gegeben hat. Fun Fact, es gibt eine Sendung über die alte Frau, die Marionetten von Hand schnitzt und bemalt. Einfach nur ganz toll.
Ja, wisst ihr was, dann mach doch deinen eigenen Podcast.
ich find Marionetten.
Ich find Marionetten. Wir hatten das ja auch in der Folge. Ja. Ich find Marionetten gruselig.
Ich fand Timos Aussage so schön. Marionetten sind gruselig. Die sehen nur aus, als hätten die was vor. Ja.
Ich bin beim Metal-Typ. Ich habe ja nicht mitgemacht wegen Männergrippe bei der Folge. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Ich liebe die Augsburger Puppenkiste. Bei der Augsburger Puppenkiste wird es auch mir 4 Grad wärmer. Ich liebe diese scheiß Puppen. Ich könnte mich kaputt lachen darüber, wie sie sich bewegen, wie sie artikulieren, wie sie mit ihren Armen rumhampeln, okay, wenn sie Dinge ausdrücken.
Boah, nee,
ich liebe diese dummen Puppen.
Nee, genau davor habe ich Angst.
Ich wollte gerade sagen, genau das ist nämlich halt auch dieses unkontrollierte mit den Armen, oder das ist so in der Luft. Weißt du, was eine natürliche Person macht, wenn sie die Arme ausbreitet und sich nur die Handgelenke bewegen? Ich habe genug Filme gesehen, um zu wissen, das sind Herzattacken oder Exorzismen.
Oder auf Turkey.
Ja.
Ja. Gut, aber jetzt wird's spannend. Das ist der Kern der Mail vom Metal-Typ. Betreffend Rassismus. Ich finde es gut und wichtig, dass ihr das Thema aufgreift. Ich habe noch einen kurzen Einwurf betreffend des Themas Intelligenz als positives Stereotyp für asiatische Menschen. Tobi sagt wörtlich, Zitat, die sind besessen davon, ihre eigene Wäsche zu waschen, die sind besessen davon, als Baby schon besser Mathe zu können als Erwachsene.
Also, Leute, damit ihr das Zitat richtig versteht, das ist so in Jim Knopf, das habe ich jetzt nicht über Asiaten gesagt.
Genau. Das wäre, oh Gott, ich glaube, da hätte es ganz andere Post gegeben, aber gut.
Der Metal-Typ schreibt weiter, ich habe hier im Wesentlichen einen Punkt und eine kurze Geschichte. Es geht hier nach meiner Wahrnehmung eher um Bildung als um Intelligenz. Während bei uns kulturell das Spielen sehr wichtig ist, werden Kinder in einigen asiatischen Ländern sehr früh voll in der Schule betreut und mit Wissen fast schon vollgestopft. Das hat nichts mit Intelligenz oder Besessenheit, sondern mit Druck zu tun. Mhm. Dazu kommt eine massive Anforderung an Disziplin, die bei uns völlig undenkbar wäre. Die Kinder suchen sich das nicht aus und sind auch nicht besessen davon. Was, wenn Ping-Pong ein Opfer der ehrgeizigen Eltern ist? Jetzt kann ich hier mit anekdotischer Beweisführung ein Beispiel machen. Die Nichte meines Vaters lebt in Korea, besucht dort eine spezielle Eliteschule und konnte sich mit 4 Jahren, wiederhole, mit 4 Jahren überdurchschnittlich gut in Deutsch, Englisch und Koreanisch ausdrücken. Mhm. Natürlich mit dem Wortschatz eines Kindes, dennoch fand ich die Interaktion mit diesem Kind sehr faszinierend. Als die Kleine mit ihrer Familie bei meinem Vater zu Besuch war, kam ich dazu, mit ihr zu spielen. Es war faszinierend, wie sie je nach Ansprechperson die korrekte Sprache wählen konnte und sich wirklich flüssig artikulieren konnte. Jetzt kommt das Aber. In einigen asiatischen Ländern gebietet es die Kultur, dass das Kind so gut wie möglich gebildet werden muss. Die Kinder suchen sich nicht aus, so viel zu lernen. Sie müssen das mitunter einfach über sich ergehen lassen. Sie bekommen auch entsprechende Unterstützung von Eltern und Schule, haben in vielen Fällen aber einen massiven Druck zu bewältigen. Dann zum Rassismus habe ich noch ein ganz persönliches Dilemma, das ich erst noch für mich selbst lösen muss, das aber vielleicht für andere auch zutrifft. Gerade bei der Sache mit dem Reis und dem seltsamen Essen in Mandala könnte man auch einfach das Ganze als künstlerische Übertreibung und damit als Stilmittel verstehen. Wo ist genau die Grenze zwischen Rassismus und kulturellem Spaß? Also Spaß in Anführungszeichen oder der Bedienung von Stereotypen. Die Übertreibung ist in Kunst und Literatur ein anerkanntes Stilmittel. Wo kann man die Grenze ziehen? Wann wird's übel? Ist ein offener Autor, der sich sogar aktiv antifaschistisch engagiert hat und sich sogar Stereotypen bedient, ein Rassist? Wie geht man mit dem Alltagsrassismus aus anderen Zeiten um? Gibt es da objektive Kriterien oder wie könnte man das sinnvoll trennen? Wie gesagt, ich habe das für mich selbst nicht aktiv beantworten können und brauche da erstmal noch ein bisschen Bedenkzeit. Schön, dass ihr es angesprochen habt. Geile Folge und liebe Grüße an Timo, der mit seiner ruhigen Art eine echte Bereicherung war.
Ja, Sleepy Tobi halt, ne?
Der Metal-Typ.
Ja, also gerade dieser letzte Punkt mit wie gehst du damit um mit künstlerischer Übertreibung und so weiter, gerade wenn es um kulturelle und ethnische Stereotype geht. Ne? Ganz ehrlich, kann ich nicht beantworten. Können wir, glaube ich, alle drei nicht, wie auch.
Ne? Also, ich finde das wunderbar, wie er die Mail abschließt, dass er sagt, das ist ein persönliches Dilemma und ich kann es nicht beantworten. Ich habe das schon so oft gesagt, Leute. Es ist meiner Meinung nach ein Zeichen für Bildung und Intelligenz und auch Charakterstärke, wenn man bei manchen Themen auch mal sagen muss, tut mir leid, das kann ich nicht abschließend beantworten.
Ja.
ich kann das auch nicht beantworten. Das ist mega schwierig. Das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich.
Das ist auch, auch schwierig von einer Person verlangen, weil im Endeffekt sind das alles, lässt sich das, die Beantwortung von jedem lässt sich da auf Subjektivität runterbrechen. Jeder hat einfach eine Meinung dazu und der folgt er dann halt.
Ja, aber
oder sie, diejenige Person.
Prinzipiell schon, allerdings gibt es auch Meinungen, die objektiv betrachtet falsch sind. Aber
ich meine das jetzt aber in diesem
genau, in dem Kontext. Also ich sag mal so, wenn du die künstlerische Freiheit sich rauszunehmen, ein fiktives asiatisches Volk darzustellen, das wahnsinnig widerliche Dinge ist, würde ich jetzt erstmal sagen, okay, sowas sehen wir auch in Science Fiction. So, ne? Also das ist so, mach, von mir aus. Aber dann lass deinen Protagonisten nicht sagen, können wir bitte was Normales essen. Also dieser Begriff normal, der macht das der macht das schlimm. Der macht das nicht nur witzig eklig, sondern der stellt die auf die Schippe genommene Kultur als unnormal dar. Hm. Und das von einem deutschen Autor in einer deutsch geprägten Figur. Oder lass es dann eine amerikanisch geprägte Kultur, ist ja scheißegal, Figur. Also wichtig ist, du stellst eine andere Kultur an der Stelle als unnormal dar. So, das ist jetzt das, was ich jetzt unvorbereitet auf diese Mail dazu sagen würde, wo da die Grenze ist. Es ist nicht die Übertreibung an sich, sondern die Bewertung der Übertreibung innerhalb des Werkes.
Ja, schwierige Frage.
Allerdings auch da eine andere Zeit. Ja. Und das darf man nicht ausblenden, die Tatsache, dass wir hier von einer Zeit sprechen, wo das nicht aufgestoßen ist. Es hätte aufstoßen sollen vielleicht, aber dann hätte er es auch nicht geschrieben, wenn es so gewesen wäre. Mhm. Weil er gerade in solchen Bereichen sehr aktiv war. Schwierig, kann ich nicht beantworten.
Kann ich nur drüber nachdenken. Ich muss nämlich auch sagen, ich nehme da ein bisschen die andere Position ein. Ich sehe das nämlich anders. Diese Bewertung, dass dann halt Lukas und wie heißt er denn?
Jim,
danke.
Jim Knopf.
Lukas und Jim halt beide sagen, können wir nicht was Normales haben, gerade weil wir auch vorher die Biografie von Michael Ende gehört haben, der ja sehr viel in Asien unterwegs war und da sehr, sehr ein Freund von war, dass er vielleicht doch die...
Er war auch mit einer Japanerin verheiratet.
Ganz genau, dass das halt doch die Ignoranz der normalen Leute halt auch irgendwie in seiner Bubble jetzt halt auch irgendwie darstellt. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass man... Wir regen uns darüber auch regelmäßig auf, dass wenn du noch, um ein Werk richtig zu verstehen oder einen Film, das und das gelesen haben musst, wo ihr auch selbst sagst so, okay, davon kann aber im Prinzip keiner ausgehen. Du kannst nicht erst eine Biografie, es kann nicht sein, dass du Lukas der Lokomotivführer erst lesen darfst, wenn du die Biografie von Michael Ende gelesen hast. So, ne? Weil nicht ganz rauskommt, was der Autor sich dabei halt gedacht hat und so. Von daher muss ich halt aber auch sagen, hat es wirklich seine Daseinsberechtigung, weil es gibt immer beide Seiten. Und ich finde, man kann pauschal nicht sagen, wir beschützen Leute vor sowas, weil dann wird nicht drüber diskutiert, selbst wenn es falsch ist. Und ich finde die Diskussion darüber wichtig, weil nur durch Diskussion kommen wir vielleicht mal zu einem Ergebnis oder haben einen Fortschritt oder vielleicht sogar einen Rückschritt. Das ist aber das ist eine Entwicklungsfrage.
Ja, deswegen dieses nachträglich ändern, haben wir aber auch bei Jim Knopf gesagt, so nachträglich ändern würde ich das Werk nicht.
Das ist
nicht in Ordnung.
Aber trotzdem, der Metal-Typ, ohne Witz, du hast auch mein Hirn gerade zum Rauchen gebracht. Das ist halt wirklich, man kann es nicht beantworten.
Vor allem können wir das nicht beantworten.
Ja, wir können es nicht beantworten und das sind halt so ultimative Sachen wie, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, der Weg, wofür solche Sachen gedacht sind, ist die Diskussion. Darüber werden wir vielleicht am Ende weiser.
Ja, finde ich gar nicht schlecht. So, es besteht heute oft die Gefahr, dass man sich in solchen Details komplett verzettelt. Und das soll jetzt bitte nicht irgendwie konservativ oder alter Mann-mäßig rüberkommen, so von wegen, ja, da, was die damals gesagt haben, was war schon alles gut. Aber muss man sich jetzt wirklich darüber streiten, ob die Darstellung in Jim Knopf von den Leuten aus Mandala rassistisch ist? Das ist einfach ein Gag. Ich würde da nicht so viel reininterpretieren. Aber ich finde eure Meinungen super interessant und klasse. Ich will jetzt wirklich tatsächlich gar nicht mehr in die Details reingehen zu der Rassismusdiskussion in Bezug auf Jim Knopf, weil da habt ihr super drüber gesprochen.
Aber du hast jetzt aber gerade in deiner Formulierung, finde ich persönlich, einen Fehler gemacht. Mhm. Klar muss man darüber diskutieren. Man darf nur das Werk nicht blockieren oder ändern.
Ja, okay.
Aber bitte diskutiert darüber.
Okay, ja, auf jeden Fall. Alles klar, so, okay, akzeptiere ich. Für mich ist tatsächlich der letzte Absatz in der Mail gerade vom Metal-Typen der schönste, dass er sagt, das ist ein Dilemma für mich, das ich selber gar nicht auflösen kann. Mhm. ich misstraue Menschen, die gerade in so politischen Fragen daherkommen mit einer pauschalen, perfekten Antwort auf alles. Das, weißt du, die extremen Rechten, die sagen dann, ja, natürlich darf ich das N-Wort sagen und so weiter. Das ist schon alles gut so, das wurde alles so gesagt. Bla, die Konservativen argumentieren damit, dass wir immer als Indianer in den Kindergarten gegangen sind und ich mache das halt weiterhin so, das ist Teil unserer Kultur, dass ich beim Kinderfasching als Indianer in den Kindergarten gehe. Ich kann die Frage selber nicht beantworten, ob man das darf oder nicht. Die extremen Linken lehnen alles komplett, also sagen zu allem komplett pauschal, nee, das darf man nicht, ist politisch inkorrekt. Misstraut einfach Menschen, die auf alles immer eine komplette pauschale Antwort haben. Ja. Traut Menschen, die auch mal den Mut haben zu sagen, ich weiß es nicht.
Aber das macht die Welt doch so kompliziert, Fred. Komplette Antworten machen das Ganze.
Die Welt ist kompliziert.
Aber die machen die Welt doch wieder ein bisschen kleiner und ein bisschen. Da sind doch die Leute wieder sicherer. Das ist doch auch leichter zu sagen, es gibt eine Regierung unter der Regierung, die alles steuert und die hier oben verkackt alles, obwohl ich mir auch denke, jede Regierung hat niemals einen Plan.
extreme politische Ansichten, sowohl im Rechten als auch im Linken, haben immer was mit Komplexitätsreduktion zu tun.
Vollkommen.
Dass man sagt, so ist es.
Wobei man an der Stelle sagen muss, die Rechten neigen zu krasserer Komplexitätsreduzierung als die Linken. Weil wenn alles irgendwie anstößige falsch ist, ist das Spektrum an Problemen gigantisch. Wenn du als Rechter sagst, ich bin hier der Boss und ich sag dir, was richtig ist, dann ist das super klein.
Ja, okay, aber da muss ich auch sagen, Tobi, da nimmt sich ganz extrem links und ganz extrem rechts halt auch nicht sehr viel. Ne? Ja,
doch, das eine ist ganz, das Hufeisen ist an der einen Seite spitz und an der anderen Seite sehr breit. Aber so oder so macht es den Diskurs praktisch unmöglich. Aber
die Linken, wie gesagt, die sind halt auch Teil vieler linksgerichteten Satire-Gags, auf was das geht. Alleine die Simpsons, ne? Wenn Gebäude in die Luft gesprengt werden soll. Warum darf den Knopf keine schwarze Amtsträgerin drücken? So. Das ist halt auch so.
Das meine ich ja mit einer sehr breiten Fläche. Ja,
na klar. Ich habe schon von einigen Hörern im Laufe der Jahre jetzt Mails bekommen, dass die Hufeisentheorie, also Rechts- und Linkslehnen nähern sich im Extremen an, von vielen Politikwissenschaftlern heute sehr kritisch gesehen wird. Aber das ist ein Thema für ein andermal, liebe Freunde.
Und andere.
Und andere.
Vielleicht auch.
Vielleicht auch für andere. Zeit für ein bisschen Eigenwerbung, liebe Leute. In unserem fantastischen Premium-Kanal haben wir letzte Woche, wie schon angesprochen, eine Interstellar-Add-on-Folge noch released, wo wir noch geedit haben, was wir in der Interstellar-Folge im Suff nicht mehr geschafft haben. Diese Woche kommt im Premium-Kanal eine Folge unseres Formats Gedankenexkrement, wo wir uns auf völlig wilde Gedankenexperimente einlassen. Diesmal, was wäre, wenn Gott wirklich existiert? Natürlich, kleiner Spoiler, natürlich eskalierte dieses Gedankenexkrement relativ schnell in die Richtung, was wäre, wenn Gott ein Alien wäre? Und noch viel schlimmer, was wäre, wenn wir eine Simulation wären, die Gott gestartet hat? Yeah. In den Geschichten aus der Bibel, da wirkt es oft so, als ob Gott ständig da rumhängt und denen hilft und mit denen interagiert und ständig Dinge macht und
beeinflusst. Oder mit denen ringt.
Ja. Und die Geschichten der Bibel enden, wann soll Jesus gelebt haben? Ungefähr im Jahre 0. Also seit ungefähr 2000 Jahren hat Gott wenig gemacht.
Ja.
Die haben vergessen, dass die Simulation noch läuft. Der hat uns laufen lassen.
Wir haben einfach deren Wartungsbot ans Kreuz genagelt und jetzt weiß keiner mehr, dass die Simulation noch läuft.
Ach komm, das ist doch Quatsch. Wenn ein Bot nicht richtig funktioniert. Nee, warte mal, das ist doch jetzt Blödsinn. Wenn ein Bot nicht richtig funktioniert, dann starte ich die Scheiße doch erst recht neu. Aber wir haben globale Erwärmung und Co. halt und das führt ja auch dazu, dass die Wetterlagen extremer werden. Das Ding ist schon ausgeschaltet. Wir kühlen nur noch ab.
Oh, das ist auch nicht schlecht. Yeah.
Oh Gott, ey.
Ja. Wie immer hochintellektuell, das Gedankenexkrement diese Woche im Premium-Kanal.
Ja. Und Jesus als Wartungsbot zu bezeichnen, das gibt Post.
Das war auch. Ja. Das war auch so geil, als wir uns überlegt haben, ob wir das machen. Das war so, ja, hat jemand ein gutes Gedankenexkrement und einfach so rausgeschüttet. Was ist eigentlich, wenn Gott echt wäre? Ja, Mann!
Da
das nehmen wir.
Stimmt, ich glaube, wir haben damals gesagt, was wäre, wenn die Religion recht hätten.
Ja. Ja,
das war der ursprüngliche Gedanke. Ja.
Genau. Wenn ihr den Premium-Kanal hören wollt, den bekommt ihr ab 3 Euro monatlich. Geht dafür mal auf unsere Website kackundsach.de und da gibt es einen Reiter Premium. Da wird man dann zum Crowdfunding-Dienst Steady weitergeleitet. Da schließt ihr dann euer Abo ab und dann kriegt ihr von Steady so einen Link, den ihr dann in eure Podcast-App einfügt. Wenn ihr da irgendwelche technischen Fragen habt, wie das funktioniert, dann gibt es auf unserer Website auch im Reiter Premium so ein Tutorial-Video und auch noch so ein FAQ. Also da bleiben tatsächlich eigentlich keine Wünsche offen. Seit kurzem könnt ihr den Premium-Kanal auch bei Spotify hören. Hier nochmal der wichtige Hinweis. Der Premium-Kanal bei Spotify ist technisch komplett getrennt von Steady. Also ihr hört ihn entweder über Steady per Link oder bei Spotify. Wenn ihr den bei Spotify abschließt, kostet der 5 Euro im Monat. Ja? Da habt ihr dann denn die 5 Euro Kategorie, wie bei Steady, wo ihr auch werbefrei die Freefeed-Folgen hören könnt. Bei Abstimmungen und so weiter und Community-Funktionen könnt ihr leider bei Spotify nicht teilnehmen. Das lassen die technisch nicht zu. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, die coolere Variante ist, uns bei Steady zu unterstützen. Da habt ihr mehr Optionen und mehr Möglichkeiten, könnt ihr die Folgen kommentieren, könnt bei Votings teilnehmen, wollen wir demnächst mal wieder eins starten endlich. Und wenn ihr aber unbedingt Spotify haben wollt, dann macht das direkt bei Spotify. Hauptkanal Steady für den Premium-Kanal. Wenn es unbedingt Spotify sein muss, dann Spotify.
Und schreibt gerne Hörerfeedback, nicht nur an den Gott, wie heißt das jetzt?
Kontaktformular.
Danke, an das Kontaktformular.
Über das Kontaktformular.
Auf kackundsach.de. An das Kontaktformular, das geht nicht an uns, das geht irgendein Server. natürlich, über das Kontaktformular auf kackundsach.de. Sondern viel geiler ist noch, wenn ihr schon bei Steady seid oder noch Steady-Bäcker werden wollt, schreibt das in die Kommentarfunktion unter die Folgen. Die gibt's da ja ab 5 Euro werbefrei. Das heißt, da könnt ihr die Folgen auch direkt kommentieren, weil da haben wir dann nicht nur einseitiges Hörerfeedback, das wir im Zweifel beantworten, sondern auch immer direkt eine Diskussion. Da sind schon wirklich sehr, sehr viele coole und sehr, sehr fruchtbare Diskussionen bei rumgekommen.
Das wäre wirklich
und geil. Das ist wirklich richtig fett.
Weil das ist für uns auch arschinteressant zu lesen und wir können auch so einen Grundtonus daraus ableiten, was dann auch für uns ein bisschen für die Folge und für euch dann auch fruchtbar ist.
Very good. Folgt uns auf den sozialen Kanälen. Was laber ich? Ich habe erst 2 Bier getrunken.
Ja, ich muss aber auch sagen, der alkoholfreie Januar hat wirklich länger gehalten. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, worüber die Leute demnächst abstimmen können. Weil ich weiß, dass Tobi und ich vor bei Fred ein Kack und Sach Musical gepitcht haben. Vielleicht wird's das ja.
Oh Gott.
Das hast du jetzt wirklich in der Öffentlichkeit gesagt.
Nee, das habe ich gesagt.
Richard verspricht wieder halbgare Ideen.
Nein, ich verspreche nichts, aber ich sage euch eins, man muss den Hilke ein bisschen unter Druck setzen, damit coole Sachen auch entstehen.
Wir werden kein Musical produzieren. Und wenn ich da schon Bock drauf, weil die Idee war gut.
Wenn es nur ein Theaterstück ist, aber die Idee war wirklich geil.
Wir haben da wirklich ein ganz geiles Konzept für.
Wer wird es schreiben, wer wird es singen, wer wird es tanzen? Das sind meine Fragen.
Naja, also wird das, dafür kriegen wir ein goldenes Ticket in die Hölle.
Ich verspreche hier mit der Kack- und Sach-Community, das wird niemals passieren.
Challenge accepted.
Ja, Mann. Wir beenden die Folge. Leute, unterstützt uns. Hört den Premium-Kanal, besucht die sozialen Kanäle. Hört mal rein bei unserem zweiten Podcast Hand. Vergnügen. Tobi, Richard und Fred machen den Laden dicht. Nächste Woche sprechen wir über einen spannenden Filmklassiker. Da bin ich schon mal gespannt, was da vom Himmel fällt. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss.